Ich kann diese Diskussion nicht mehr hören, dass wir das als Verbraucher in der Hand haben.
Also es ist nicht die Umwelt, das Klima, das wir schützen müssen für irgendwen. Wir machen das für uns.
Wie sagst du immer, es braucht Tausende, die einfach anfangen, nicht einen, der alles perfekt macht, ne?
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene Marketing-Team und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 12 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 10 Jahren bei Verwendo.
Hallo Helene.
Hi Anja. Du, ich habe auf Empfehlung eines unserer Geschäftsführers eine ganz spannende Gästin mitgebracht. Und zwar ist das Katrin Jansen. Sie ist Gründerin von Cambria Consulting. Herzlich willkommen, liebe Katrin.
Hallo.
Hallo Katrin, schön, dich kennenzulernen.
Schön, dass du da bist.
Sehr gerne.
Ich war ganz fasziniert von dem, also von deiner Website. Also magst du uns und unseren HörerInnen, die deine Website noch nicht gesehen haben, die wir natürlich verlinken, erklären, was Cambria Consulting ist?
Ja, sehr gerne. Also ich habe mich vor 4 Jahren selbstständig gemacht. Cambria Consulting ist meine Selbstständigkeit und habe aber gedacht, es ist ja ein bisschen langweilig, das nur unter meinem eigenen Namen zu machen und habe dann rumüberlegt, was könnte ein guter Name sein und muss meinem Mann dafür sozusagen den Kredit geben, der hat mir von der kambrischen Explosion erzählt. Und ich dachte, was soll das denn sein? Das ist, ich glaube, so 540 Millionen Jahre etwa her und kann man vielleicht so laienhaft mit einem biologischen Urknall darstellen. Das ist sozusagen der Moment, es waren natürlich viele Millionen Jahre, in denen ganz viel Vielfalt passiert ist. Also man weg ist sozusagen von diesen Einzellern, sich ganz viel entwickeln konnte und eigentlich eine Grundlage gelegt wurde für die meisten noch heute lebenden Tierarten. Und diesen Gedanken fand ich ganz spannend eigentlich. Um das geht es ja, diese biologische Vielfalt, diesen Planeten zu erhalten, auch in meiner Selbstständigkeit. Als Nachhaltigkeitsberaterin.
Das klingt total schön. Ich hatte das auf deiner Website gesehen, die kambrische Explosion. Es geht um Vielfalt oder im Allgemeinen und ganz konkret. Was macht ihr oder was machst du?
Richtig, genau. Also als Nachhaltigkeitsberaterin unterstütze ich Unternehmen, öffentliche oder private Unternehmen meistens, manchmal auch Organisationen. Eigentlich bei diesem, wir nennen das ein bisschen so diese nachhaltige Transformation. Das ist natürlich Transformation schon wieder so ein Begriff, wo Leute sagen, weiß jetzt auch nicht, was damit gemeint ist. Aber im Grunde genommen zu sagen, so wie wir bisher wirtschaften und immer noch wirtschaften, das ist einfach eben nicht nachhaltig. Man kann das zum Beispiel mit den planetaren Grenzen erklären. Davon gibt es 9 und wir haben etwa 6 planetare Grenzen. Das bekannteste Beispiel sind wahrscheinlich eben die Emissionen und der Klimawandel, dass wir einfach da viel zu viele Emissionen verbraucht haben. Der Klimawandel immer weiter fortschreitet, unser Planet immer ja ungemütlicher wird, nicht nur wärmer, sondern auch feuchter in manchen Gebieten. Und das ist natürlich eben auf Emissionen zurückzuführen. Und dann haben wir aber eben auch andere Grundlagen, wie zum Beispiel die Biodiversität. Da haben wir leider nicht diesen einen Messer wie Emissionen, sondern Biodiversität ist eben die Vielfalt der Arten. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger dann auch teilweise zu messen und auch wesentlich schwieriger für Unternehmen natürlich zu sagen, welchen Druck übe ich da eigentlich mit meiner Geschäftstätigkeit drauf aus. Und das möchten wir mit Cambria Consulting Unternehmen erstens ein bisschen erklären, wenn man das noch nicht so ganz weiß und zweitens dann auch schauen, wo können wir uns denn als Unternehmen verändern und nachhaltiger werden.
Wie sieht das dann konkret aus? Also wirst du gebucht, weil jemand sagt, hey, ich möchte mein Unternehmen gerne nachhaltiger aufstellen, also so ganz allgemein und dann geht ihr da zusammen rein? Oder kommen die Klienten schon mit einem sehr konkreten Wunsch?
Ja, also ich bin mal gestartet eben vor 4 Jahren etwa, dass ich gesagt habe, wenn doch diese verschiedenen Einflüsse da sind, also der Klimawandel, Biodiversitätsverlust, aber auch gesellschaftliche Veränderungen, geopolitische Veränderungen, dass ich eigentlich mit Unternehmen an der Frage arbeiten möchte, was braucht es eigentlich für mein Unternehmen in 10, vielleicht 20 Jahren noch relevant zu sein? Was habe ich eigentlich für ein Produkt, für einen Service, den ich anbiete und ist der in dieser Welt, wie ich denke, dass sie sich weiterentwickeln wird, in die Zukunft entwickelt, eigentlich noch relevant? Und von da möchte ich sozusagen dann zurückgehen und fragen, wenn das mein Ziel ist, in 10, 15 Jahren als Unternehmen dort zu sein, was braucht es heute? Und da muss man aber sagen, das wollte eigentlich niemand mit mir bearbeiten, diese, wie ich finde, sehr spannende Frage, sondern wie du sagst, es passiert eher das Zweite. Es gibt Firmen, die so denken, aber die brauchen dann eben keine Berater. Eigentlich eher das Zweite zu sagen, hoppla, hier ist irgendwie eine Regulierung, die kommt wohl auf mich zu, habe ich mir gar nicht genau angeguckt, oder es gibt Fragen von der Bank zu meiner Klimabilanzierung. Ich habe gar keine Klimabilanzierung. Also eher da, wo der Schuh drückt. Ich hatte diese Woche einen Kundenworkshop und da sagte auch jemand fast schon ein bisschen verzweifelt, ja, eigentlich muss es erst wehtun, bevor wir etwas tun. Und das sind eigentlich die meisten Kunden, die mit einem spezifischen Problem, und das hängt oft mit der Regulatorik zusammen, auf mich zukommen.
Ja, das ist ja häufig so. Ich hatte letztens mit Bekannten gesprochen, die auch in dem Bereich arbeiten. Also Reporting, Regulatorik und all der Aufwand. Und das ist ja jetzt Anfang 26 durch das EU Omnibus 1 Paket deutlich reduziert worden. Also die Berichterstattung wurde vereinfacht und viele Berater und auch Nachhaltigkeitsbeauftragte von Unternehmen verlieren gerade in diesem Zuge ihren Job oder werden nicht weiter beauftragt. Siehst du da einen Denkfehler bei den Unternehmen?
Genau, also vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung, diese sogenannte CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, das ist also eine EU-Direktive, die ist in Kraft getreten im Januar 2024, und die verpflichtet Unternehmen, also weit mehr Unternehmen als davor. Davor haben nur sehr große Unternehmen und kapitalmarktorientierte Unternehmen berichtet, und auf einmal kam eben diese abgekürzt CSRD ins Spiel und verpflichtet Unternehmen schon ab 250 Mitarbeitenden und 50 Millionen Umsatz, nach eben diesen Standards zu berichten in der Nachhaltigkeit und auch wirklich auf einem relativ hohen Niveau und auch eine, würde ich jetzt mal sagen, große Ernsthaftigkeit, weil die Idee war, neben dem finanziellen Bericht wird es im Lagebericht jetzt auch einen Nachhaltigkeitsbericht geben. Und das ist dann im Laufe, würde ich mal sagen, 2024 einigen Unternehmen bewusst geworden. Und dass sie ja auch ein bisschen Panik geraten sind und gesagt haben, wir haben dazu gar nichts, wir könnten das gar nicht machen. Das soll nachher also von einem Wirtschaftsprüfer mitgeprüft werden. Wie soll das gehen? Was müssen wir machen? Und da kamen viele Unternehmen, also mussten oder haben sich dann Beraterinnen genommen oder eben die eigenen Nachhaltigkeitsabteilungen haben natürlich dann auf einmal deutlich mehr auch Gehör gefunden, weil das ja dann auch in den Finanzbereich geht. Der CEO ist ja letzten Endes auch für den Jahresabschluss verantwortlich und wäre dann auch damit verantwortlich. Und das hat, bin ja schon sehr lange in diesem Bereich, aber eine ganz andere Ernsthaftigkeit auf einmal bekommen, über die sich Leute wie ich sehr gefreut haben. Dann haben aber eben viele Lobbyisten in der EU gedacht, das kann nicht der Ernst sein, das geht so nicht, das ist ein viel zu hoher Aufwand, und haben dann, muss man sagen, du hattest den Omnibus angebracht, der fuhr sozusagen 2025 los. Omnibus bedeutet, ich nehme verschiedene Gesetzesinitiativen oder Regulierungen und Direktiven in diesem Fall mit rein. Es gibt noch ein europäisches Lieferkettengesetz beispielsweise, und die werden sozusagen in ein Fahrzeug gesetzt und fahren dann diesen Weg nochmal entlang und sollen sozusagen vereinfacht entbürokratisiert werden. Das war der Anspruch. Und da muss man aber eben sagen, ich bin ja auch dafür, Sachen zu entbürokratisieren. Ich hätte jetzt nicht unbedingt da angefangen. Da hätte man ja ganz viele andere Regulierungen und Bereiche finden können, bevor man, wie ich finde, bei diesem Wichtigen anfängt. Und ja, dann wurde letzten Endes mit Stimmen der Rechten im EU-Parlament dieser Omnibus dann verabschiedet und diese Regulierung von 250 Mitarbeitenden und 50 Millionen auf 1000 Mitarbeitende und 450 Millionen Umsatz hochgesetzt, sodass 90% der Unternehmen, die vorher berichtspflichtig waren, jetzt nicht mehr berichtspflichtig sind. Und da hast du recht, das hat natürlich dann, als das deutlich wurde und sich abzeichnete im letzten Sommer und Herbst ja auch schon dazu geführt, dass Unternehmen gesagt haben, ja, da machen wir jetzt erstmal nichts mehr. Nachhaltigkeit, das wird angehalten, Budgets werden wieder zurückgenommen dafür. Und es sind mit Sicherheit auch Leute entlassen worden. Die ganzen großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben ja Leute eingestellt, weil sie eben dachten, wir prüfen dann diese Berichte. Erst beraten wir und dann prüfen wir dazu. Das war schon so ein ziemlicher Dip, sage ich mal. Es haben sich auch in der Zeit sehr viele digitale Tools entwickelt oder Plattformen entwickelt, die eben auch da unterstützen wollten, dass das nicht alles über Excel-Spreadsheets gemacht werden muss. Auch da sind natürlich einige wieder dann ja einfach pleite gegangen, weil die Kunden natürlich dann nicht mehr da sind, der Bedarf war nicht mehr da. Aber zu deiner Frage, ursprünglich Frage, ob das zu kurz gedacht ist, natürlich, weil es ja A, den Unternehmen vorher geholfen hat, auch viel klarer zu sehen, wo sind eigentlich die negativen Auswirkungen, die wir haben, und vielleicht noch viel spannender für Unternehmen, wo sind die Risiken, die wir haben, die auf uns zukommen. Und das kann ich auch nur aus meiner Erfahrung sagen, dass kleinere Unternehmen, also jetzt nicht vielleicht so ein Siemens oder so, die haben natürlich auch Risikoabteilungen, die das sich sehr genau angucken. Aber kleinere Unternehmen haben kein Risikomanagement in dem Sinne, keine Person extra, die sich das irgendwo anguckt. Und da fand ich das eigentlich sehr, sehr gut. Das ist jetzt natürlich schade, ist, dass diese Unternehmen nicht gezwungen werden. Sie können es weiterhin freiwillig machen, tun aber die wenigsten. Und es wäre einfach schön gewesen, auch ein einheitliches in Europa, ein einheitliches Berichtswesen zu haben, finanziell und dann nicht finanziell. Da Banken diese und Investoren diese Daten ja durchaus brauchen. Und auch die sind ja darauf angewiesen zu sagen, wenn ich einem Unternehmen einen Kredit geben möchte, dann muss ich ja wissen, was ist das Klimarisiko eigentlich? Wie stark ist das vielleicht von Wasserrisiken betroffen, die wir ja heute schon haben? Wie fragil sind eigentlich die Lieferketten? Weiß das Unternehmen eigentlich, was sie für eine Lieferkette haben? Also das sind alles so Dinge, die nur, weil dieses CSRD weg ist, nicht vom Tisch sind.
Ja, ich finde es auch so quatschig. Also die Bekannte hatte erzählt, wie gesagt, dass Projekte abgebrochen wurden. Da wurden schon Gelder investiert. Mhm. Und das war dann, also diese Sunk Costs einfach. Also so, ohne drüber nachzudenken. Und da sind wir eigentlich super schlecht drin. Also eigentlich, wenn wir was anfangen, dann ziehen wir es ja durch. Auch wenn wir denken, okay, wäre das vielleicht nicht so gut so. Aber wir ziehen das jetzt durch. Und das war so ein Thema, wo man dann direkt sagt, so puh, egal, was wir da jetzt investiert haben, so nee, wir brauchen es nicht. Und das finde ich halt auch so kurz gedacht, wie du sagst, diese ganzen Risiken. Also ich stelle doch ein Unternehmen finanziell auch viel robuster auf für all das, was da in den nächsten Jahrzehnten kommen wird. Das heißt ja nicht, dass das nicht kommen wird, weil wir jetzt nicht mehr berichten müssen. Das ist halt so,
ja, ist wirklich
abstrus in meinen Augen. Also wirklich zu sagen, so wir müssen nicht berichten, dann kommt es nicht. So Klimawandel, ach nee, konnten wir nochmal abwenden. So, ach so, ja. Klar.
Steht nicht in den Büchern, findet nicht statt, ne?
Ja, das macht so keinen Sinn in meinen Augen. Und ja, eben, wie du sagst, also das, was du vorhin gesagt hattest, es muss wehtun, damit wir es tun. Ja, dann tut's halt weh, aber ist doch gut. Also ich glaube, dass die Großen ja auch sehen, dass das was bringt. Also ich denke, wenn man viele der großen Unternehmen, die trotzdem berichten müssen, fragt, so, die werden schon sehen, dass das was bringt.
Und da sind auch einige dabei, die weitermachen, die auch wenn sie jetzt im Moment nicht in diesem sogenannten Scope sind, durchaus weitermachen und sagen, wir sind ja so weit damit gekommen und wir sehen ja, was es uns bringt. Und die haben dann schon auch so einen gewissen Ripple-Effekt in ihre Lieferkette, dass sie sagen, wir brauchen aber von unseren Lieferanten Daten, Informationen und ja, also wie gesagt, da spielen ja natürlich auch diese politischen Sachen auf der EU-Ebene, aber auch in unseren eigenen Regierungen eine Rolle, dass man das gerne macht vor diesem Hintergrund der Bürokratisierung. Es ist zu viel, dass ja, also diese Direktive, ich habe ja sehr intensiv mit der gearbeitet und mache das bis heute noch, die ist nicht wirklich lustig oder so. Es macht nicht wirklich wahnsinnig viel Spaß, sich da durchzuquälen, durch diese wirklich endlosen Seiten oder so. Aber das hätte man auch schon anders machen können. Man muss aber auch immer sagen, auf der europäischen Ebene sind das ja auch alles Kompromisse. Ich glaube, als sie die ersten Entwürfe, die ersten Standards, die es gab, haben sie nochmal Befragungen gemacht. Da waren 800 Stakeholder beteiligt. Ich habe in einem Dokument gesehen, es gab 16.000 Anmerkungen und Kommentare. Also das kann man sich ja auch dann irgendwie ein bisschen überlegen, wie ein Dokument, wenn ich 800 Leuten versuche, irgendwie gerecht zu werden, dann halt auch entsprechend aussieht. Das ist schon alles nicht so spaßig. Also ich bin ja in meine Selbstständigkeit gestartet und habe eigentlich gedacht, ich helfe Unternehmen, das Thema anzugehen. Und dann ist es egal, ob es eine CSRD gibt, eine verpflichtende Berichterstattung, es gibt noch eine freiwillige Berichterstattung, ob ich eine Klimabilanzierung machen möchte, es gibt ja noch eine ganze Reihe von anderen Regulierungen und Verordnungen, die bisher nicht abgesagt wurden und gerade enormen Druck, glaube ich, auf Unternehmen ausüben, dann bin ich dafür gewappnet. Also aus meiner Sicht war es eigentlich immer falsch zu gucken, okay, welche Regulierung trifft mich, dann mache ich da irgendwie schnell was. Und dann habe ich in dem anderen Bereich wieder Ruhe. Sondern zu sagen, du baust es einmal vernünftig auf, dann ist es egal, wenn jetzt zum Beispiel, was Unternehmen gerade unter den Nägeln brennt, das ist die sogenannte Empowering Consumer Directive. Also da geht es um Verbraucherschutz eigentlich. Man denkt, hat jetzt gar nicht so viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Aber was eben diese Direktive sagt, ist, dass diese Begriffe wie unser Produkt ist nachhaltig, unser Produkt ist grün, das wurde klimaschonend hergestellt, also so sehr breite Begriffe, sage ich mal, dürfen nicht mehr verwendet werden. Dafür wird es auch Strafen geben ab Ende September, wenn das noch irgendwo kommuniziert wird so oder auf dem Produkt steht und es nicht belegbar ist. Und da bin ich selber jetzt auch gerade ein bisschen überrascht. Die CSRD ist abgesagt, wurde abgeholzt, nenne ich es mal. Und jetzt kommt durch die Hintertür die EMCO und die Unternehmen kriegen ziemliche Panik und denken, nee, abgesichert war unser Klimaziel nie. Wir haben immer nur gesagt, dass wir dann irgendwann mal klimaneutral werden sein wollen. Aber wann, wissen wir ja gar nicht so genau. Und das finde ich schon fast ein bisschen lustig. Auch dass zum Beispiel eine Supermarktkette hat ein internes Label so ein bisschen, mit dem sie Verbraucher sagen wollte, das Produkt ist vielleicht nachhaltig, das weniger nachhaltig. Und jetzt kommt diese EMCO daher und sagt, okay, was sind die wissenschaftlichen Kriterien, nach denen ihr das einordnet? Und die fallen eigentlich sofort um und sagen, wir haben keine, dann nehmen wir das Label zurück.
Da muss ich total an diese Bio-Label der Supermarktketten denken. Also alle, die Eigenmarken Bio-Dings, wo ich immer denke, was dahinter? Also es gibt Bioland, Demeter, wo halt wirklich eine Prüfung stattfindet, wo ich dann sagen kann, ist das eingehalten, ja oder nein? Aha. So, dann ist das Produkt teurer, weil diese Zertifizierungen halt so teuer sind.
Richtig.
Auch, und die Tiere besser sind. Aber einfach ein Produkt zu nehmen und Bio drauf zu schreiben, weil am Ende mehr ist es für mich als Verbraucher nicht. Ich kann nicht sehen, liebt dieses Tier jetzt besser? Was für Bio-Standards sollen denn das jetzt sein? Keine Ahnung, steht einfach Bio drauf.
Ja. Ist ja auch für uns Konsumenten, das sind wir ja alle irgendwie. Wir gehen da in den Supermarkt und brauchen gewisse Produkte. Es gibt natürlich auch Apps, mit denen man das jetzt scannen kann und so. Das nutze ich auch manchmal. Aber ich habe weder immer Zeit noch Lust, mir das, also die Recherche, dass die bei mir liegt. Deswegen ist es ja richtig, vom Gesetzgeber zu sagen, Verbraucher müssen geschützt werden. Auch regional versteht manchmal jemand, dass es einfach aus einer Region kommt. Ich denke als Verbraucher, es kommt aus der Region, in der ich gerade stehe und dieses Produkt kaufe. Es hatte also einen kürzeren Weg zu mir.
Es kommt und die Unterstützung aus einer Region.
Ja, also das habe ich so nicht verstanden. Aus irgendeiner Region der Welt anscheinend sogar. Also das geht natürlich so nicht.
Regional aus Ghana.
Ja, das ist das ist natürlich richtig, uns zu schützen, finde ich. Und das andere, weil du zum Beispiel Ghana angesprochen hast, ist natürlich das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz mit diesem schönen, sehr langen Namen, kurz LKSG, das es in Deutschland immer noch gibt. Die Bundesregierung hatte ja auch sehr vollmundig gesagt, dass es abgeschafft wird. Es ist nicht abgeschafft. Die BAFA, das Bundesamt für Ausfuhr, müsste ich nochmal nachgucken, wofür es genau steht, was dafür auf jeden Fall verantwortlich ist, arbeitet daran, schickt Briefe raus, nimmt Beschwerden entgegen. Also eben zum Beispiel Arbeiter, eine Gewerkschaft in Ghana könnte sagen, seit Jahren werden die Arbeiter hier nicht richtig bezahlt. Unter anderem ist das die Firma XY in Deutschland und kann dann eine Beschwerde einlegen. Und dann muss das BAFA ermitteln und würde auch dieses Unternehmen dazu befragen und sagen, was habt ihr dazu zu sagen? Wie stellt sich das für euch dar? Also das ist sehr spannend dann für Unternehmen, die dann oft sagen müssen, boah, Ghana, müssen erst mal gucken, wer ist überhaupt dieser Zulieferer? Haben wir eine Beziehung zu dem oder ist das vielleicht nur, ist da noch mal jemand dazwischen geschaltet? Aber da gilt schon länger eigentlich nicht mehr dieses, das haben wir nicht gewusst. Das ist so weit weg in unserer Lieferkette, kann ich nichts zu sagen. Das sind schon auch spannende Entwicklungen, wo man sagt, ja, CSRD fällt weg. Also auch nochmal zu deiner Frage eben, ob ich das merke, dass Budgets wegfallen. Die Budgets sind immer knapp in diesem Bereich. Es gab kaum Budgets, würde ich sagen. Das kenne ich gar nicht anders. Von daher hat sich nicht, außer diesem kurzen nach oben mal Spike, nicht viel geändert in dieser Branche eigentlich. Aber diese Transparenzpflicht, glaube ich, die von Banken, Investoren kommt, teilweise eben aus einer Öffentlichkeit von Konsumenten, aber das finde ich fast noch die schwächste, der Druck, der von NGOs kommt, zu sagen, wir möchten es nicht mehr akzeptieren, diese Strukturen, die ja, also dass wir ja Produkte nutzen und unser wirtschaftlicher Wohlstand auf der Ausbeutung anderer Menschen beruht. Versuche immer meinen Kindern zu sagen, wenn sie sagen, Mama, das war so billig, dass ich dann sage, dann zahlt aber jemand anders den Preis, wenn du ihn nicht bezahlst. Und das ist natürlich jetzt für Kinder auch ein bisschen schwer und viel noch viel verlangt zu verstehen, wie globale Lieferketten funktionieren. Aber letzten Endes, finde ich, tragen wir eine Verantwortung und Unternehmen eigentlich erst recht. Aber da würde ich sagen, wehren sich noch viele, diese Verantwortung annehmen zu wollen.
Da geht mir unser neoliberales marktwirtschaftliches System auch einfach so dermaßen gegen den Strich, muss ich sagen. Also das, dieses Ausbeute um jeden Preis. Also ich glaube, mein erster Punkt war, als ich den Begriff geplante Obsoleszenz gelernt habe, da war so, okay, die Menschheit ist Geschichte.
Also, was ist das? Was ist das?
Geplante Obsoleszenz ist, wenn wir Dinge produzieren mit einem Haltbarkeitsdatum. Der Drucker, der nach 2 Jahren kurz nach der Garantie kaputt geht, damit du einen neuen kaufst.
Alles, was genau nach der Garantie in der nächsten Woche schon kaputt geht.
Ja, oder einfach Produkte, die schnell kaputt gehen. Und das ist, also, und das ist tatsächlich so. Das ist nicht, man denkt, dass es so ist, es ist so.
Das ist so. Also das fängt mit ganz kleinen Dingen an und ich finde ganz, ganz kritisch, weil wir gerade Kinder hatten, dass wir das den Kindern so beibringen. Die nehmen so eine Zeitschrift im Regal, da ist dann so ein Mini-Radio aus Plastik drin, das 2 Tage hält. Ne? Meine Tochter hat das einmal von ihrer Oma geschenkt bekommen und das war für mich ein super Anlass, mit ihr mal zu besprechen, warum ich ihr lieber ein teures Radio kaufe als 10 von diesem Scheiß. Und da muss man ja auch wirklich sagen, kleine Kinder kriegen meistens den größten Mist, als ob sie so angelernt werden sollen, bitte kauf doch den Kindern schon mal den Mist, damit die das schon mal wissen, wie sich das anfühlt, wie das aussieht und was man mit dem machen kann, damit die später auch den Mist kaufen. Aber
es geht darum, immer mehr zu haben. Das Ding ist nach 2 Tagen kaputt, dann willst du ein neues. Beim nächsten Mal ist das Radio pink oder größer oder es glitzert. Also so, das ist. Also
ja, Textilindustrie ist da natürlich auch ganz, ganz stark. Und da gibt es, da weiß ich es jetzt gerade aus Frankreich, aber es wird ja auch dann europäische Regelungen geben, dass Textilunternehmen gezwungen sind, also das, was sie auf den Markt werfen, für die Entsorgung dann auch wieder. Weil sie werfen ja einfach ohne Ende Billigklamotten auf den Markt und dann kommt das nächste. Ich glaube, die haben, weiß ich nicht, 24 Kollektionen im Jahr, wahrscheinlich noch mehr. Und jetzt sind sie aber gezwungen dann oder werden demnächst gezwungen sein, zur Rücknahme und das zu entsorgen. Das heißt, die haben natürlich jetzt einen viel größeren Anreiz dadurch zu sagen, Moment mal, was verkaufen wir eigentlich wirklich? Mhm. Also stellen wir vielleicht auch nur das her, nur einen kleinen Überschuss, weil für den müssen wir nachher wieder teuer, die müssen wir teuer die Entsorgung bezahlen. Und das sind, finde ich, sinnvolle, bei allem Schimpfen über Regulierung und Bürokratie, finde ich sehr sinnvolle Sachen, zu sagen, der Markt hat es ja anscheinend nicht geregelt, zumindest nicht, wenn ich Umwelt und planetare Grenzen mit einbeziehe, weil irgendjemand muss ja die Kosten für die Entsorgung dieser Textilien tragen und das müssen ja die Unternehmen sein. Und das kommt jetzt zumindest etwas mehr, dass Unternehmen mehr in die Verantwortung gezogen werden, zu sagen, du kannst das nicht einfach auf den Markt werfen und dich dann nicht mehr darum kümmern, was mit der Entsorgung beispielsweise passiert.
Da ich gleich zwei Punkte. Also zum einen wissen wir ja heute schon, dass diese Hersteller von Fast Fashion das auch einfach verbrennen, was sie nicht verkaufen. Also so, also wie sie mit Rücknahme und Entsorgung umgehen. So, aber ich finde das total wichtig, das als ersten Schritt und als ersten Weg zu sehen, nämlich genau dahin zu kommen, dass Unternehmen über Regulierung in die Pflicht genommen werden. Ich kann diese Diskussion nicht mehr hören, dass wir das als Verbraucher in der Hand haben. So, nee, haben wir nicht. Also wenn ich entscheide, das nicht zu kaufen und von mir aus auch meine Bubble entscheidet, das nicht zu kaufen, dann ändert das nichts am System. So, selbst wenn jetzt 3 Millionen Menschen entscheiden, das nicht zu tun, ändert das nichts am System. Die Änderung kann immer nur durch Regulierung stattfinden, weil einfach das System mittlerweile so globalisiert ist, so wenn sie es nicht an uns verkaufen, dann verkaufen sie es halt demnächst an Frauen und Kinder in Bangladesch, die halt wenig verdienen. Die können dann diese Billigmode sich aber irgendwie leisten, die dann im nächsten armen Land hergestellt wurde. So, also wir spielen quasi dann, oder die Konzerne spielen dann arme Länder gegeneinander aus. Ja, es wurde zu schlechten Bedingungen in Bangladesch hergestellt und dann verkaufe ich es an Frauen in Vietnam, die auch unter schlechten Bedingungen arbeiten, aber schon ein bisschen besser als die in Bangladesch. So, also das funktioniert.
Ein gutes Beispiel dafür, dass es Regulation von oben braucht, ist für mich auch immer dieses im Land Fliegen. Während die Flieger oftmals kaum Menschen beinhalten, weil sich sehr viele schon entscheiden, eben nicht im Land zu fliegen, aber eben doch nicht alle. Und die Züge überquellen von Menschen, die eben gesagt haben, ich fliege das nicht, ich fahre das mit dem Zug. Und trotzdem, ne, fliegen die Flieger. Die fliegen trotzdem. Die fliegen auch mit 10 Leuten drin.
Sie müssen ja fliegen, haben wir ja gelernt über Corona, weil sie sonst den Spot verlieren.
Ja. So. Und jetzt ist die Frage, sitze ich mit drin? Weil es fliegt ja eh oder nicht, ne? Und die Frage, die ist dann richtig unfair. Also gerade ein Menschen, der sich für Nachhaltigkeit interessiert, der dann sagt, naja, ich kann das vielleicht nicht mit der Bahn fahren, ich müsste es also mit dem Auto fahren. Das Flugzeug hebt ab, ich fahre es mit dem Auto, wir haben doppelt CO2. So, nicht, dass ich das jetzt schönreden will, sondern es ist wirklich eine moralische Frage, die ich mir öfter mal stelle. Sitze ich lieber mit drin, vielleicht kompensiere ich den Flug sogar noch hinterher oder nehme ich das Auto. Und dann habe ich doppelt CO2.
Eigentlich sollte es ja so sein, dass ich als Konsument gar nicht mehr in der Lage bin, zwischen gut und nachhaltig und dafür ein bisschen teuer und halt schlecht und billig zu entscheiden. Und das ärgert mich. Du hattest das eben, Helena, auch angesprochen. Die Zertifizierung dann zum Beispiel für Agrarprodukte macht das Produkt teurer.
Ja.
Aber sie macht es ja halt besser, weil es ist ja dann oft, wenn ich zum Beispiel Demeter ist ja eine der strengsten Zertifizierungen in dem Bereich. Es werden keine Pestizide eingesetzt. Es kommen also auch keine Pestizide in meinen Körper. Es kommen nicht in Wasser, Boden oder Luft. Es werden oftmals auch faire Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung mit eingepreist. Das heißt, das wird alles mit eingepreist, während dann das billige konventionelle Produkt sozusagen den Preis ja jemand anderen bezahlen lässt. Da gibt es ja dann Pestizideinsatz. Die Pestizide betreffen uns ja alle. Die bleiben ja nicht auf diesem einen Feld oder so. Oder Nitrat beispielsweise, wenn ich an Kühe, Fleisch denke, das zahlen wir ja dann alle mit, dass das wieder in unser Grundwasser gelangt. Und das finde ich einfach so schwierig dann immer, dass ich dann für mein gutes, nachhaltiges Gewissen so viel mehr Geld ausgeben muss. Es sollte ja eigentlich andersrum sein. Das Schlechte sollte ich, da sollte eine Steuer sozusagen dran sein, damit das teurer ist. Und diejenigen, die sich so verhalten, dass wir halt zum Beispiel wieder in diese planetaren Grenzen hineinkommen und die nicht immer weiter nach außen pushen, die sollten halt dann ja begünstigt werden. Aber leider macht unsere Politik das nicht.
Das kann ich ja aus Fliegen genauso ausweiten. Flugkerosin wird subventioniert, während die Bahn Ökosteuer zahlt für den Strom, den sie verbraucht. Also das ist halt
und
absurd.
Nicht in die Infrastruktur investiert wird, die wir eigentlich bräuchten. Und das ist für uns Konsumenten schwierig. Ich finde aber für Unternehmen, da kommt das auch sehr oft und da muss ich häufiger dran denken, wie man das ob das noch möglich ist, das auch anders zu kommunizieren, weil ich glaube, wir haben so oft in unserer Gesellschaft dieses, also entweder geht es uns wirtschaftlich gut und dem Unternehmen wirtschaftlich gut, oder ich kümmere mich um die Umwelt, die irgendwie so da ist und anscheinend schützenswert ist. Und das ist ja eigentlich Quatsch irgendwie. Also es ist nicht die Umwelt, das Klima, das wir schützen müssen für irgendwen, wir machen das für uns. Und darauf zu warten, dass irgendwann ein Punkt kommt, wo man sagt, oh, jetzt geht's uns wirtschaftlich aber so gut, jetzt können wir doch mal ein bisschen was für die Umwelt machen. Der wird ja erstens nie kommen, weil Unternehmen immer sagen, es ist noch nicht genug, wir müssen noch mehr Gewinne machen. Und zweitens, haben sie wenig Anreiz, das zu tun. Und das, glaube ich, fällt mir nach all den langen Jahren, die ich in dieser Arbeit bin, auch nichts anderes ein zu sagen. Es geht anscheinend dann nur über die Regulierung. Es geht über eine freiwillige Sache anscheinend nicht. Also wird es nicht schnell genug gehen. Wir alle wissen ja, wie furchtbar wir schon beim Klimawandel sozusagen versagt haben bisher. Und eigentlich auch unsere Bundesregierung, es war ja schon fast, wenn es nicht so traurig gewesen wäre, lustig zu sehen, sie setzen sich ein, verändern das Heizungsgesetz wieder. Der Heizungskeller ist jetzt wieder Privatsache, hat, glaube ich, Jens Spahn gesagt. Und 3 Tage später bricht dieser Krieg aus. Und die Ölpreise gehen seitdem in die Höhe. Und auch da habe ich manchmal das Gefühl, das ist nochmal dieses, wer verdient denn? Also es verdienen ja Leute daran, an diesen hohen Preisen. Und wir müssen es wieder bezahlen. Und wir zahlen dann natürlich noch für den ökologischen Schaden, den das mit sich bringt. Und die Claudia Kempfert, eine Professorin an der Leuphana und ich glaube beim Deutschen Institut für Wirtschaft, sagt auch, das ist vielleicht nochmal so dieses letzte Aufbäumen dieser fossilen Lobby, dieser fossilen Männer. Gibt ja auch von Christian Stöcker das Buch Männer, die die Welt verbrennen. Da nochmal das letzte Tröpfchen buchstäblich rauszuholen und den letzten Euro oder Dollar, weil selbst Ölländer wissen, dass das ja irgendwann eine Grenze hat und nicht kein Öl mehr entweder gefördert werden kann oder es keiner mehr möchte. Aber ja, dass wir da das noch so lange aushalten müssen sozusagen, bis diese Männer anscheinend genug verdient haben, das ist wohl leider gerade so der Fall.
Ja, das ist eine Denke, die mir auch einfach nicht in den Kopf will. Also ich verstehe, dafür BWL studiert, also ich verstehe dieses neoliberale System. Wir brauchen immer Wachstum. Ohne Wachstum geht's nicht, dann bricht quasi alles zusammen. Also Ironie für die.
Danke, dass du es dazu sagst.
So ohne geht's nicht und wir müssen immer mehr produzieren und es muss immer jemanden geben, der das kauft, ansonsten bricht das ganze System zusammen. So, aber dann gleichzeitig zu sehen, hey, okay, so geht's irgendwie nicht weiter. Und wir sehen die Einschläge, wir sehen das Ahrtal, wir sehen, in Hamburg haben wir so viel Starkregen in den letzten Jahren wie die letzten 10 Jahre nicht. So, also das Klima verändert sich, ob wir das wollen oder nicht und ob wir jetzt Wärmepumpen einbauen oder nicht. Und was ich einfach nicht verstehe und nicht sehe, ist, ob diese Menschen keine Kinder und Enkelkinder haben. Also zu sagen, es ist mir total egal, beziehungsweise die sind ja nicht dumm. Also die wissen doch, dass das passiert. Also gibt da draußen den Menschen, denen traue ich zu, dass sie diesen ganzen Schwurplan glauben. Aber das tue ich bei denen nicht. Also die wissen, dass es wissenschaftlich...
Mir ist auch in Unternehmen keiner begegnet bisher, der sagt, mir sind Menschenrechte egal. Ich stehe jeden Morgen auf und überlege mir, wen kann ich heute noch ausbeuten? Die gibt es ja nicht. Aber dann hat man halt all diese Zwänge, dass sie sagen, also ich habe viel mit Nachhaltigkeitsbeauftragten zu tun oder wenn ein Unternehmen nicht mal ein Nachhaltigkeitsteam hat, sind es Leute im Einkauf, die ja eigentlich ganz andere Aufgaben haben, die das jetzt irgendwie so damit rein, aber die nicht wirklich von oben die Vorgabe haben, das ist uns wichtig. Dabei sieht man das, wir haben ja schon viel über Agrarlieferketten gesprochen, da ja ganz, ganz deutlich, da wird keiner im Kaffee und Kakao dir noch sagen, nee, der Klimawandel haben wir nichts mit zu tun. Die bauen auch schon zum Glück an Lösungen. Die wissen das auch. Die Kaffeepreise explodieren, die Kakaopreise explodieren. Das wird alles richtig, richtig teuer und zum Luxusgut. Und es kann uns auch irgendwann passieren, dass es diese Produkte, ich glaube, bei Kaffee ist es so, dass hauptsächlich alles von der Arabica-Bohne abhängt und dem Kaffee. Wenn da eine invasive Art kommt und das ist dann nicht mehr zu schützen im Grunde genommen. Also das müssen wir uns gut, wir werden überleben ohne den Kaffee, manche schwer nur, aber das ist natürlich so ein Produkt, wo man sagt,
die Welt wäre eigentlich schlechter.
Das würde ich, aber wirklich, das würde ich, aber das kann man ja dann viel weiter denken, natürlich auch für andere Lebensmittel. Und spannend fand ich vor ein paar Wochen, da kam von der britischen Regierung, dem Geheimdienst, ein Papier raus. Ich glaube nicht, dass das wirklich geleakt war, aber dass Biodiversitätsverlust zum Beispiel als eine Gefahr für die nationale Sicherheit dargestellt hat und gesagt hat, wenn wir uns nicht mehr ernähren können, dann haben wir ja ein Problem. Und wir haben gerade diese Geopolitik, wo anscheinend es jetzt eher so wird, dass man für sich selbst kämpft. Und viele Länder, Deutschland auch, wir können uns nicht selbst ernähren. Wir importieren sehr vieles. Also wir könnten es nicht von heute auf morgen. Und das sind natürlich alles Entwicklungen, die wir ja auch mit bedenken müssen, dass wir einmal diese Beziehungen natürlich weiter pflegen sollten. Aber diese Lieferketten, das sehe ich in meiner Arbeit sehr stark, sind schon jetzt einfach davon eingenommen. Und die Frage ist ja immer so ein bisschen dann auch, wenn wir zum Beispiel über Menschenrechte sprechen mit Unternehmen, und das LKSG ist der zentrale Punkt sind Menschenrechte, auch Umweltrisiken, aber hauptsächlich geht es um Arbeitsbedingungen, um Menschenrechtsverletzungen. Das Unternehmen dann denken so ein bisschen, wie verkaufe ich das denn jetzt? Ne? Wie du sagtest, ich muss ja Gewinn machen. Was ist der Gewinn, wenn ich mich für Menschenrechte bei meinen Lieferanten einsetze? Und da gab es eine spannende Untersuchung vom UNDP zu sagen, es gibt Kosten, wenn ich mich dafür einsetze, ja, dass ich also die Menschenrechtssituation eventuell bei Lieferanten verbessern möchte, also bessere Arbeitsbedingungen schaffe. Aber es gibt auch unternehmerische Gewinne sozusagen. Also ich habe dann zum Beispiel Menschen, die einen festen Arbeitsvertrag haben, die sich darauf verlassen können, dass sie dort lange angestellt sind, die fair bezahlt werden, die ihre Kinder zur Schule schicken können, die eine Grundversorgung, eine Krankenversicherung beispielsweise haben. Also das sind ja alles Dinge, die wir erstens genießen in den meisten Fällen und zweitens auch dazu führen, dass du diese Arbeitskraft ja auch erhältst. Also das heißt, du hast dann auch nicht einen Streik oder du hast dann vielleicht auch nicht bei nächster Gelegenheit sind die Leute ja auf dem Nebenfeld irgendwie, sondern du hast ja dann auch sozusagen einen Gewinn, einen Produktivitätsgewinn, und du hast vor allem auch eine bessere Beziehung wahrscheinlich zu diesem Lieferanten. Also das ist ganz interessant. Ich habe jetzt zum Beispiel so einen Biodiversitätscheck entwickelt und frage dann erstmal, was sind eigentlich eure Rohstoffe und welche Lieferanten? Und das ist ganz oft bei großen Firmen so, dass die Nachhaltigkeitsleute, das mag man denen ja auch verzeihen, das gar nicht so im Detail wissen, sondern da muss man sich erstmal auf die Suche begeben. Und dann muss man aber auch zum Beispiel fragen, aus welchen Regionen bezieht ihr diese Rohstoffe eigentlich? Und auch da muss dann oft wieder geguckt werden, man weiß es gar nicht. Und dadurch, dass man aber eben jetzt bessere Beziehungen hat, du weißt vielleicht, wo die Lieferanten sind, in welchem Land, welche Situation dort herrscht, ob es eine Zertifizierung gibt in dem Unternehmen, hast du selber ja auch schon mal viel mehr Wissen darüber. Und da spricht man eben von dieser Operational Efficiency, dass du also auch deine Lieferanten viel besser sozusagen managst, als zu sagen, wir kaufen das irgendwo her und das kommt hier jedes Mal an, das wird schon passen. Und da bin ich oft überrascht, wie blind Unternehmen teilweise einkaufen. Das finde ich schon erstaunlich.
Ja, ich finde, das ist ja oft diese kognitive Dissonanz. Wenn ich es nicht weiß, dann muss ich mich nicht damit beschäftigen. Und dann kann ich ja sagen, habe ich nicht gewusst. Weil sonst muss ich mich damit ja auseinandersetzen, dass ich eben auf Menschenrechte keinen Wert lege. Also dann muss ich ja quasi für mich damit auseinandersetzen, dass ich weiß, okay, dafür werden jetzt Menschen ausgebeutet. Wie kann ich eigentlich das mit meinem moralischen Kompass vereinbaren? Und wenn ich einfach sage, das wusste ich nicht, das habe ich nicht geprüft, ich dachte, das läuft schon.
Ja, oder der Regulierung vereinbaren. Also der moralische Kompass muss gar nicht so stark bei einer Einzelperson sein, aber die Regulierung ist zum Glück durch das LKSG, es wird auf europäischer Ebene ein Lieferkettengesetz geben. Es gibt andere Gesetze, es gibt in den UK den Modern Slavery Act beispielsweise, es wird in der EU ab 2027 die EU Forced Labor Regulation geben, die also alle sagen, du musst prüfen in deinen Lieferketten. Und das ist ja auch das Spannende und Schwierige für Unternehmen, nicht nur bei deinen direkten Lieferanten, sondern auch bei denen, die dahinter vielleicht sind, daneben noch irgendwo sind, was ausgelagert ist. Also du musst dich bemühen, darüber Kenntnis zu erlangen. Und das ist natürlich etwas, wo Unternehmen sagen, Haben wir eigentlich nicht vor, nicht so gerne. Da gab es ein spannendes Urteil jetzt im Januar, auch in UK. Das ist das, der Dyson-Fall sozusagen, also diese Firma Dyson. Da gab es Vorwürfe, dass, ich glaube, es war nicht mal ein direkter Lieferant, sondern nochmal danach gelagert, ich glaube, Löhne nicht gezahlt wurden. Und die haben auch erstmal gesagt, wissen wir nicht, kennen wir nicht, haben wir nichts mit zu tun. Aber das Gericht hat entschieden, dieses Unwissen sozusagen, also das Unternehmen wollte ja auch nichts wissen, schützt dann nicht vor der Strafe. Und die mussten, also sind dann auch verurteilt worden, es müssen Löhne nachgezahlt werden. Und das ist ja was ein Urteil, was in meiner Branche beobachtet wird sozusagen.
Was ja, also diese Ausrede ist halt auch so abstrus, weil die gilt doch für mich auch nicht. Wenn ich irgendwo falsch parke und sage, ich habe das Schild nicht gesehen, dann muss ich doch trotzdem fürs Falschparken zahlen. Oder wenn ich meine Steuern nicht zahle, weil ich gar nicht wusste, dass ich Steuern zahlen muss, dann entbindet mich das ja nicht trotzdem von der Steuerzahlung und der Strafe, weil das Finanzamt dann sagt so jetzt, ne, kann sich ja jeder rausreden. Also bei den Kleinen, im Kleinen lassen wir das nicht gelten. Also da wissen wir quasi ja, Dummheit schützt vor Strafe nicht, heißt's ja. So, bei den Großen aber schon. Das ist doch absurd.
Nee, ich wollte nur sagen, das ist schon für die Unternehmen, also wenn ich anfange mit denen zu arbeiten, das sind schon eine Menge Dinge, die auf sie einprasseln, sage ich mal. Und dieses Thema Nachhaltigkeit ist ja auch eins. Dann gibt es vielleicht noch das andere Thema, wie man sagt, Datenschutz, KI, was machen wir? Da sind ja auch wirklich viele, viele Themen. Und deswegen kann ich nur dazu appellieren, auch wer sich davon überfordert fühlt, irgendwie mit diesem Tool, wir nennen das Wesentlichkeitsanalyse, anzufangen oder eine Methode ist das eigentlich, erstmal zu gucken, welche negativen Auswirkungen hat mein Geschäftsmodell auf Mensch und Umwelt und wo sind Risiken, die sich daraus für mich ergeben. Also Klima, Biodiversität haben wir ja zum Beispiel beispielsweise schon genannt. Aber auch wenn ich im Logistikbereich bin, wird sich das ja auswirken auf mich. Und da erstmal anzufangen zu gucken, was sind die größten eigentlich, die größten Hebel und dieser risikobasierte Ansatz, in dem viele Regulierungen ja ausgehen, gibt dir ja auch die Möglichkeit zu sagen, du hast vielleicht einen Rohstoff eben aus einem Risikoland beispielsweise oder einem Risikosektor, dann guck dir das auch erstmal an. Und dann sind es vielleicht ja auch nur 4 oder 5 Lieferanten, mit denen ich mich erstmal befassen muss. Also deswegen finde ich auch manchmal dieses, bei der CSRD wurde immer so gesagt, oh mein Gott, das sind 1000 Datenpunkte, die ein Unternehmen jetzt liefern muss. Das stimmt ja gar nicht. Du hast ja als Unternehmen die Möglichkeit, über diese Wesentlichkeitsanalyse zu sagen, das sind die wesentlichen Dinge und Themen, die mein Unternehmen angehen. Und um die kümmere ich mich jetzt auch. Das sollte man dann auch tun. Und das andere stelle ich erstmal zurück sozusagen. Von daher, ja, es ist eine Menge, aber man darf ja auch Prioritäten setzen erstmal.
Ja, ich finde es schön, dass du so positiv bist. Ich merke, ich bin einfach sehr wütend. Aus Gründen gerade. Bin da aber ganz bei dir. So, es braucht halt eigentlich die kleinen Schritte. Und wir sehen es bei uns im Unternehmen. Anja, sag noch mal kurz, wonach sind wir zertifiziert? DNK?
CSE. DNK ist ein Berichterstattungswesen, das machen wir auch. Also wir sind CSE zertifiziert und unsere Berater sind ESG, größtenteils ESG zertifiziert, ja.
Mhm. Das stimmt. Und wir merken schon, dass das in der, also wir sind jetzt ja in einer Branche, die jetzt nicht wirklich, also Nachhaltigkeit spielt ja, wie wir gerade wieder gehört haben, auf einer Tagung keine Rolle mehr. Also leider, so ja. Der Markt.
Wird auch belächelt, wenn man das sagt.
Ja, ja, also Nachhaltigkeit ist in der Versicherung und in der Geldanlage. Das will keiner mehr. Alle wollen Rüstung und KI. Aber am Ende gibt es Studien, die genau das widerlegen. Also die Kunden hätten es gerne. Die Kunden kaufen es nicht. Ja, warum kaufen es die Kunden nicht? Weil es ihnen keiner anbietet, sondern weil quasi der Berater dann sagt, ach, nee, das und immer noch, wie du es vorhin auch gesagt hast, die Punkte mit, dann ist die Performance schlechter, das Unternehmensergebnis, das kostet alles, Nachhaltigkeit geht immer zulasten der Rendite. Und das sind halt alles Mythen, die sich wirklich gut widerlegen lassen. Und wir merken immer mehr, trotz dessen, dass wir nicht wirklich viel, also eigentlich gar keine Werbung schalten, dass immer mehr KundInnen zu uns kommen mit genau den Punkten. Also Nachhaltigkeit. Und ich hatte letztens sogar ein Gespräch wegen der Siegel, wo ich auch dachte, wow, okay. Total gut. Also so.
Ja, weil diese Siegel eben beweisen. Ne? Also, ne, man kann ja von sich immer schnell sagen, ja, wir sind CO2-neutral, aber im Prinzip haben sie vielleicht dann doch nur die Autos CO2-neutral gemacht. Man kann das ja alles sehr schnell behaupten, aber diese Siegel prüfen eben für uns. Natürlich ist das teuer.
Und ich glaube, dass sich darüber dann auch quasi Gleichgesinnte finden. Also ich glaube, wenn jetzt ein Logistikunternehmen sich auf das Thema Nachhaltigkeit fokussiert und da wirklich was tut an den relevanten Punkten, dass dann Unternehmen kommen, die sagen, hey, wir sind auch ein nachhaltiges Unternehmen und produzieren Kleidung und wollen jetzt, also unsere Lieferkette nach hinten raus, aber wollen quasi unsere Produkte auch CO2-neutral oder nachhaltig in die Geschäfte zum Kunden bringen, so dann beauftragen wir euch auch, wenn es ein bisschen teurer ist. Also ich glaube, das ist noch, das hatten wir auf der Tagung auch, ist es eine Nische, Nachhaltigkeit, ja oder nein? Also ich glaube, es ist noch eine Nische, aber ich glaube, die Nische wird halt größer. Sobald halt mehr mitziehen, wird es halt dann irgendwann hoffentlich zum Mainstream. Ich glaube, auch wenn ich diese Hoffnung nicht hätte, könnte ich das nicht mehr machen, dann wäre es das. Aber ja, also am Ende ist es gerade noch eine Nische derer, die Überzeugungstäter sind, so nennen wir es immer. Also wer Nachhaltigkeit ernst nimmt, macht das jetzt auch noch. Und wer das so als Greenwashing genutzt hat, zumindest in unserer Branche, der tut es halt eben nicht mehr, weil er sagt, Nachhaltigkeit ist tot. Aber der Punkt, wo ich meine Kunden immer hole, ist, na, aber das Thema ist doch nicht vorbei. Wir brauchen doch trotzdem in 30 und 50 Jahren noch eine Erde, auf der wir leben können. Also auch wenn das Thema gerade im Mainstream nicht vorne gesehen wird, weil wir Kriege haben, ist doch aber Klimaschutz weiterhin wichtig. Also es geht doch nicht
warum
ohne.
Warum haben wir diese Kriege? Also warum greift Putin die Ukraine an? Warum? Also es geht um Öl und Gas. Also das ist ja nur, diese Kriege gibt es ja nur, weil wir alle so abhängig sind. Und wir können nicht sagen, weil wir uns leider vor 30 Jahren nicht auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, wir sind dann bis 2025 vielleicht nicht mehr abhängig vom Fossilen, sondern wir sind sozusagen energiehungrig. Wir haben eine Industrie, aber die ist immer noch abhängig davon. Und das meinte ich eben damit, dass unsere Regierung in der einen Woche diesen Weg wählt und das Fossile stärkt und dann bricht dieser Krieg aus. Und wir stehen eigentlich da und denken, das kann doch nicht sein. Und ich bin froh um unser E-Auto irgendwie und denke, ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, morgens um 8 schnell zur Tankstelle zu fahren, weil da ist es vielleicht noch günstiger oder abends um 8 oder so. Das ist ja verrückt eigentlich. Aber ich glaube, dass das Thema, und vielleicht in meiner Branche ist es ja auch seit Jahren, nennen wir es eigentlich noch Nachhaltigkeit. Ist GSI tot oder steht es gerade auf oder was auch immer oder so. Das ist ja immer die Diskussion. Aber ich bin gerade wirklich überrascht davon, dass doch die anderen Regulierungen und selbst China hat Nachhaltigkeitsstandards. Sie sind freiwillig für Unternehmen, es sind ja auch viele Staatsunternehmen, aber selbst China macht sich ja auf den Weg und weiß, sie bauen noch Kohlekraftwerke, aber weiß, die Zukunft liegt da nicht. Das haben die schon auch verstanden und die tun das auch nicht, weil sie so ein großes grünes Herz haben, sondern weil sie wissen, wo der Markt hingehen wird. Und das, glaube ich, hält mich auch noch so ein bisschen bei der Stange. Ich hätte mir es auch anders gewünscht, lieber und viel früher natürlich, dass wir nicht jetzt vor diesen Problemen stehen, die wir schon haben, das Artenaussterben, die wir noch nicht mal entdeckt hatten, sozusagen irgendwie, also dass wir das gar nicht mitbekommen, dieser Druck. Aber auch, und deswegen finde ich es auch spannend, dass so eine vermeintlich kleine Richtlinie vielleicht wie die oder Direktive, es ist glaube ich die Empowering Consumer Directive und dadurch wird das Gesetz des unlauteren Wettbewerbs in Deutschland geändert, da ist zu finden, wer das nachlesen möchte, jetzt doch diesen und gerade finde ich die Spreu vom Weizen trennt, dass viele Unternehmen sagen, oh jemini, wir nehmen jetzt erstmal alles an nachhaltiger Kommunikation sozusagen runter und raus von den Produkten und gucken erstmal in Ruhe mit unseren Anwälten, was dürfen wir noch sagen, was bleibt noch übrig. Bei vielen bleibt wahrscheinlich nicht viel übrig, aber das freut mich ja dann umso mehr, dass diejenigen, die ernsthaft daran gearbeitet haben und diese Siegel und daran sozusagen festhalten und das durchhalten, die teureren Preise sich dafür ja auch immer rechtfertigen müssen, warum sie so viel teurer sind, die dürfen sich das draufschreiben und die kann der Verbraucher dann auch ganz in Ruhe kaufen und die anderen sieht er dann halt eben, die haben vielleicht eine grüne Farbe irgendwo drauf oder so und da steht was, dass es irgendwie nachhaltig biologisch ist oder so, aber das dürfen sie eigentlich so nicht mehr verwenden und das finde ich gerade ganz schön zu sehen, dass diese etwas unscheinbare Regulierung dann auch ihren Einfluss hat.
Total. Um dieses ganze Greenwashing so ein Stück weit ja auch zu beenden. So in unserer Branche hatten wir es schon. Da gab es ja auch Regulierungen und Gesetze, sodass da viele auch quasi zurückrudern mussten. Und die halt jetzt noch nachhaltig sind halt wirklich nachhaltig. So. Und haben es quasi in der DNA.
Ja, die sind auch glaubhafter automatisch, weil sie diese Welle, wo keiner mehr mitgemacht hat mit dem Greenwashing oder auch sich grün anmalen, wie auch immer man das nennen will, ne, weil sie die überstanden haben und noch da sind, sieht man, oh, warte mal, ich glaube, dann sind das Leute, die das wirklich machen, weil sie es machen wollen, die Überzeugungstäter.
Ja, ja. Die auch wirklich, und natürlich sagen viele, wenn man das Beispiel Patagonia bringt, das ist so schwierig, die haben so einen hohen Anspruch, den können wir gar nicht erreichen. Aber auch dieses Unternehmen sagt, wir nutzen bestimmte Begriffe nicht und wir können das nie. Also die hatten im letzten Bericht sehr viel darüber geschrieben, über diese PFAS, das sind diese Ewigkeitschemikalien, die auch viel in Outdoor-Materialien drin sind, also Wasser abhalten und so weiter, dass sie gesagt haben, wir können das einfach nicht schreiben, dass wir 100% PFAS frei sind, weil diese, sie heißen ja nochmal Ewigkeitschemikalien, in allem drin sind. Also wir werden es wahrscheinlich nie sein, weil das unmöglich ist. Und ich finde, die machen sich einfach wirklich wahnsinnig viel Gedanken. Und wenn ich die als Beispiel bringe bei Unternehmen, dann kommt so, ja, das ist so der Obermusterschüler irgendwie, da sind wir nicht. Aber wenn man nur so einen kleinen Teil vielleicht einfach mal versucht, ehrlich anzugehen, und so ist es auch oft in der Arbeit, die ich mit Unternehmen mache, dass es erstmal alles eigentlich schlimmer wird, wenn man in irgendwas reinguckt, sich damit befasst. Es gibt zum Beispiel noch eine neue Verpackungsverordnung, die auf den Weg kommt, wo man auch, wo Unternehmen jetzt auch teilweise davor stehen, noch gar nicht wissen, wer ist eigentlich jetzt hier für welche Sache verantwortlich und woraus besteht das Verpackungsmaterial eigentlich. Also wenn man da reingeht, dann wird das erstmal kompliziert und schlimm. Aber ich glaube, es ist das trotzdem wert ist. Und es freut mich einfach dann zu sehen, dass diese Unternehmen zumindest jetzt mal in diesem einen Fall unterstützt werden oder auch dann sagen, naja, wir haben sowieso immer schon auf Ökostrom gesetzt oder auf Strom auf erneuerbaren Energien, ganz viel Solar hier. Uns trifft jetzt zum Beispiel die Iran-Krise nicht ganz so schlimm irgendwie, dass sie da so ein bisschen dann auch die Vorteile sehen. Aber man muss schon sehr genau hingucken. Helene, ich kann die Frustration da auf jeden Fall verstehen, diese kleinen Körnchen so ein bisschen zu finden.
Ja, aber die kleinen Körnchen sind es ja am Ende, die den Strand ausmachen. Und das gilt ja auch für uns im Privaten. Also es wird niemand schaffen, alles irgendwie auf alles zu verzichten, schon gleich gar nicht mit Kindern. Aber Anfänge zu machen, das ist ja eigentlich auch genau Helenes Prämisse, ne? Irgendwo anzufangen und wie sagst du immer, es braucht Tausende, die einfach anfangen, nicht einen, der alles perfekt macht, ne? Mhm.
Und dann sind wir immer noch so gut, das hatte letztens auch ein Podcast-Gast gesagt, wer sind die größten Feinde der Linken und der Grünen? Die Linken und die Grünen oder die größten
ja,
Gegner.
Ja, wir suppen da so ein bisschen im eigenen Saft und hauen uns gegenseitig auf die Köpfe, weil wir jetzt gerade mal aus Versehen nicht gegendert haben oder so. Ja, ja, das stimmt, das ist schon so.
Ja, also wir moralisieren gern, weil wir irgendwie doch gerne hätten, dass es irgendwie perfekt ist, statt eben genau zu sagen, so hey, da ist jetzt jemand auf dem Weg. So, wir haben das auch diskutiert jetzt im Rahmen von Fonds. Ist jetzt ein Fonds nur nachhaltig, der in Unternehmen investiert, die schon super sind? Oder ist auch ein Fonds nachhaltig, der in Unternehmen investiert, die auf dem Weg sind, die in der Transition sind und sich bemühen, aber noch nicht angekommen? So, also kann man trefflich drüber streiten, finde ich. Und das darf auch jeder für sich entscheiden. Jeder Anleger, der sagt so, nee, ich möchte nur Unternehmen, die schon super sind, fein. Für mich gehören aber auch die dazu, die auf dem Weg sind, die auch da quasi Unterstützung brauchen, wenn sie es denn ernst meinen.
Ja, ich denke auch, solange das ja transparent ist, wiederum, ne, da kommt man ja dann wieder dazu. Aber ich finde auch bei den Geldanlagen ist das natürlich auch schwierig. Also ich glaube, das ist sowieso ein Thema, wenn du das als Einzelner betrachtest, schon schwierig. Und wenn du dann auch noch sagst, ich habe da eigentlich einen Anspruch und möchte das auch in einer nachhaltigen Weise, dass ich nicht nochmal, ich habe ja einige Zeit in den USA gelebt und da gab es Bill McKibben und das große Divestment-Thema und Movement, dass er gesagt hat, wechsel deinen Bankaccount irgendwie, entzieh den großen sozusagen dreckigen Banken dein Geld. Und in den USA hat man ja zum Beispiel ganz viel diese College-Funds und auch die Retirement-Funds irgendwie. Das bringt das hin, zumindest zu jemandem, der versucht, nachhaltiger zu sein. Aber nicht diejenigen, die sagen, uns ist es egal, die im Grunde genommen die Öllobby immer noch weiter finanzieren. Also sozusagen das Divestment, nimm dein Geld und bring es zu denen, die es zumindest probieren, besser zu sein. Das finde ich, ich habe ja auch nicht Zeit und Lust, mich tagelang damit zu befassen, ESG, also die Fonds dann zu beobachten eventuell. Für mich ist das auch so ein Thema, wo ich sage, dass ich vielleicht zweimal im Jahr irgendwie habe, dann gucke ich da rein oder so und mache irgendwas. Aber den Rest des Jahres möchte ich ja quasi bis zur Rente dann nichts davon wissen. Und dann hoffe ich, dass sozusagen genug da ist. Ne? Das ist so ein
Ja, total fein. Ne? Am Ende sind die, die das machen und die sich da täglich mit beschäftigen, sind halt als Daytrader unterwegs. So, die brauchen da keine Beratung, die machen das schon selbst. So, aber genau um die breite Masse geht es ja. Die sagt, hey, ich muss hier irgendwas mit meinem Geld tun und am besten tut mein Geld was für mich, arbeitet für mich. Und wie kann denn das aussehen?
Hallo, hier ist Fabio aus dem Schnitt. Kurzer Hinweis, bevor die eigentliche Aufnahme losging, lief das Mikro schon mit. Und dabei ist ein Gespräch über KI, Social Media und Vertrauen in Algorithmen entstanden. Eigentlich war das nicht für die Folge geplant, aber es war einfach zu spannend, um es wegzulassen. Danach geht's direkt weiter mit Katrins Hintergrund. Viel Spaß beim Off-Topic und der weiteren Folge. Tschüss!
Ich fand nämlich das Gespräch so spannend, dass du gesagt hast, es kommt so viel übers Netzwerk. Ich habe jetzt gerade einen Podcast gehört, da ging es um aktuelle Studien, ob wir mehr dem Netzwerk vertrauen oder dem Algorithmus. Und die letzten 5 Jahre oder ja, also die letzten Jahre war es so, dass es wirklich so war, dass man eher vertraut, wenn jemand einem was sagt. Und es ist gerade gekippt. Das heißt, man vertraut mittlerweile eher ChatGPT und dem Algorithmus als Bekannten.
Wahnsinn. Dazu hatte ich was ganz anderes. Also hat mir nur mein Mann von erzählt, für Wahlentscheidungen, dass man immer mehr Leute mit ChatGPT auch sprechen, wen soll ich denn wählen und so weiter. Und das sind ja Firmen, die dahinter stehen, die das dann ja auch beeinflussen können, was du als Antwort bekommst. Also KI, spannendes Thema. Bin ich überhaupt keine Expertin, aber ich habe natürlich meine Laienmeinung dazu und trifft ja alle Bereiche irgendwann.
Ja, viele einfach, ne? Also alles, was so Website ist. Ich finde die Entwicklung total spannend, das zu sehen.
Das finde ich auch.
Ich sehe auch immer noch nicht dieses weite Bild, was alle zeichnen. So in ein paar Jahren machen wir alles nur über Agenten. So das, da fehlt mir immer irgendwie die Vorstellungskraft. So, und dann weiß ich auch immer nicht, ob es alles so heiß gegessen wird, wie es dann gekocht wird. Das, also ich glaube, da ist auch immer noch ganz viel Bubbletum drin.
Absolut,
so, weil man muss das ja fördern, weil dann, sonst steigen die Kurse ja nicht, wenn man nicht sagt, ey, wir sind die Geilsten und wir sind so kurz davor.
Ja, jetzt hier. Haben ja auch sehr viele Menschen sehr, 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 sehr viel Geld da reingesteckt. Das muss ja auch irgendwas werden. Ne? Das stimmt.
Und das finde ich aber ganz spannend, dass das wirklich schon darauf hinausläuft, dass wenn wir jetzt Fragen haben, wir der KI eher glauben als Menschen. Und so sagen, das finde ich total
gruselig. Ja, oder so. Meine Tochter in einem interessanten Alter für Digitales sagt jetzt auch manchmal, wenn es zum Beispiel darum geht, wie die Öffnungszeiten vom Zoo sind oder so, frag doch einfach ChatGPT, was natürlich Quatsch ist, weil der das, also mittlerweile kann er es natürlich auch prüfen, aber bis vor kurzem hat er ja jetzt nicht in die neuesten Öffnungszeiten geguckt oder so. Also da ist auch ganz spannend, was wird aus der Generation, die aufwächst und glaubt, der weiß alles. Und alles, was der sagt, ist auch richtig. Ne? Also ich bin dann auch immer ganz kritisch mit ihr, aber ich denke, das sind nicht alle Eltern. Das weiß ich jetzt nicht.
Wobei meine Kinder dann auch schon immer das ist fake. Das ist fake. Das Video ist fake.
Ja, das soll ich dann. Aber es ist auch nicht alles fake. Sogar, fake
ja,
ist.
Ja.
So weit geht das schon.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass die Generation, wie du sagst, das eigentlich viel kritischer sieht. Die wachsen jetzt damit auf und die lernen, da ist super viel Fake drin. Das Ding halluziniert total viel.
Ja.
Viel gefährdeter ist eigentlich
kann
die
sein,
Gen Z.
Ja. Alpha.
Die jetzt. Ja, genau. Also ich glaube, die lernen das
Alpha,
halt jetzt,
ne?
Weil die damit aufwachsen.
Ja.
Ja. So, meine Kinder noch nicht, aber dann auch irgendwann. Aber die Gen Z ist, glaube ich, extrem gefährdet, weil die halt alles für bare Münze nehmen. Weil die, also die habe ich gerade in der Schule, weil die halt nicht erkennen, dass das Fake ist. Die nutzen ChatGPT wie Google und dann stimmt das, weil ChatGPT das sagt.
Ja,
oder
aber
ich habe die Quellen geprüft.
Höheres Alter hat höhere Gefährdung. Also wenn ich jetzt meine Eltern angucke, meine Mama schickt manchmal ein Video, wo ich sage, also das kann nur fake sein, wie der Mond irgendwie ganz nah an der Erde vorbeigerauscht ist, sonst hätte niemand mitbekommen, das ist ja physikalisch gar nicht möglich. So?
Ja, ja das
wäre ja draufgefallen.
Von daher finde ich ja, wenn man über diese Social Media auch Verbote und so weiter spricht, ich habe das zum Beispiel bei meinen Kindern jetzt auch so gemacht, das ist mir auch auf den Nerv gegangen, die haben beide schon ein Handy, dass die das viel halt benutzen, viel in der Hand haben, auch in ihrem Zimmer, dass wir alle sagen, ab 20 Uhr werden die Handys unten im Wohnzimmer aufgeladen und möglichst, wenn noch irgendwas Dringendes ist, kannst du da nochmal hingehen, aber dass die einfach mal ab dann raus sind. Und dann dürfen sie morgens einmal kurz gucken, wer sie heute zur Schule abholt. Und dann, gut, nachmittags haben sie die natürlich dann relativ viel, aber dass wir da auch mal eine Pause machen, dass dann nicht am Wochenende geht der erste Griff gleich zum Handy irgendwie. Und das, ich habe einfach, das wollte ich sagen, ne, das ist für uns Erwachsene ja auch gut. Das sind ja alles Regeln. egal was, das gilt ja für alle Generationen, nicht
ein
nur für die Jungen.
Ein wenig vor deiner Folge, liebe Katrin, wird eine Folge rauskommen, die genau dieses Thema behandelt.
Ja,
mit den Machern der App Frei, Frei mit Doppel-I. Das ist eine kostenlose App, die aber wirklich institutionell mit wissenschaftlicher Basis funktioniert und Kindern und Eltern genau solche kleinen Alltagstipps, das hat er zum Beispiel als Parkplatz bezeichnet. Ein Parkplatz fürs Handy, wo zu bestimmten Zeiten das Handy geparkt liegt. Von den Eltern aber auch.
Genau. Wir müssen es ja genauso.
Und ich glaube, also genau wieder das. Ich glaube, dass immer die Generation, die halt noch recht jung und beeinflussbar ist, wenn so eine Technologie kommt, am gefährdetsten ist. Smartphone ist unser Ding. Also so Gen Y, Millennials, wir sind damit nicht aufgewachsen. Die kamen, als wir so, keine Ahnung, späte Teenager waren, Anfang der 20er, so, und wir haben das halt gleich verschlungen quasi und hängen jetzt nur vor diesen Dingern. Also diese ganzen Berichte von Müttern, die quasi ihre Kinder, also die nur noch vor diesem Handy hängen, da ist die Gen Z weiter vielfach. Also die legen das öfter mal weg.
Ja, vielleicht, aber gerade heute bin ich gestolpert über eine Dokumentation, kann man sagen. Da hat eine Schulklasse das Experiment gemacht und eine Woche auf ihr Smartphone verzichtet. Und in dieser Woche, und dann hat man die interviewt immer mal in dieser Woche. Und die sagten, es ist verrückt, aber früher haben wir uns getroffen und saßen alle nebeneinander an unseren Handys. Ne? Eine Schulklasse, 7. Klasse war das. Und jetzt trifft man sich und dann sofort fängt man an, was zu spielen, was wir in der 7. Klasse gar nicht mehr dachten, dass wir noch spielen würden. So total abgefahren, was die so erzählt haben. Es war richtig spannend.
Ja, es gibt noch Hoffnung für uns.
Wir brauchen noch einen Einstieg.
Gestern wurde Meta ja auch verklagt. Ach so, genau.
Ach ehrlich?
Das ist nicht der Einstieg in unser. Da hat schon als 6-Jährige saß sie stundenlang schon vor Instagram und so weiter, Facebook. Und sie hat wegen psychologischer Schäden sozusagen geklagt und Recht bekommen. Es konnte
gewonnen,
eben nachgewiesen werden, dass die wirklich dazu führen, dass es ihr schlechter ging, dass es ihr vorher gut ging und dass sie dann Suizidgedanken und so weiter, Depressionen hatte durch die Nutzung. Natürlich fragt man sich auch, warum hat niemand einem 6-jährigen Kind das Handy weggenommen oder das, was auch immer es war. Aber das könnte natürlich schon auch Folgen haben, eben festzustellen, es sind ja wirklich eben diese fiesen auch Algorithmen. Es ist nicht nur, es gibt ja auch Fernsehen schon sehr lange, aber auch da kann man vielleicht lange vorhängen. Und mir wurde auch als Kind gesagt, es gibt eckige Augen, aber das ist schon nochmal alles eine Nummer schlimmer. Aber ist ja nicht das Thema heute. Wir haben ja andere Themen.
Ich habe übrigens, wo wir dabei gerade sind, ich wurde heute Morgen, als ich zu Insta wollte, gleich gefragt, ob ich ein Abo abschließen möchte oder personalisierte Werbung. Und das, also witzigerweise, ist auch, was hatte ich gerade in einem Podcast gehört, dass sie Studien gemacht haben, wie das mit solchen Dingen ist, also von denen wir ja wissen, dass sie schädlich sind, wie Social Media. Und zwar auf der einen Seite die Frage, was wärest du bereit dafür zu bezahlen, um diesen Dienst zu nutzen? Und wie viel auf der anderen Seite, wie viel Geld müsste man dir geben, dass du es nicht mehr nutzt? Also quasi so von zwei Seiten kommt. Und eigentlich ergibt es immer eins. Also bei, keine Ahnung, Dingen, die wir Auto, wie viel, so, das geht immer aus quasi, dass das ungefähr gleich ist, weil sich ja so marktmäßig der Preis ergibt. So, ich bin bereit, keine Ahnung, für die Packung Nudeln 1 Euro zu bezahlen. Und wenn ich sie abgebe, würde ich sie für 1 Euro wieder abgeben. Bei Social Media ist es genau andersrum. Wir sind nämlich nicht bereit, dafür zu bezahlen, weil es ja immer umsonst war. Also wobei umsonst, wir bezahlen halt mit unseren Nutzungsdaten und so dafür. Aber es hat einen extrem hohen Wert, wenn wir sagen sollten, ich darf das jetzt nicht mehr nutzen. Also wie viel müsste man mir geben, dass ich das nicht mehr nutze? Das ist extrem hoch. Und das ist halt, also da gibt es kein anderes Produkt oder Dienstleistung, wo das Verhältnis so krass unterschiedlich ist wie bei Social Media. Also wir sind alle irgendwie davon abhängig, abgeben wollen wir es nicht, aber dafür bezahlen wollen wir auch nicht.
Aber ich glaube, das stimmt nur bedingt. Produkt gebe ich dir recht, aber wenn du Social Media als Produkt betrachtest, ist das ja nicht das Gleiche, wie wenn du es auf einer Beziehungsebene betrachtest. Und Social Media war ja ursprünglich mal gedacht, um Beziehungen zu halten. Und wenn du jetzt aber eine Beziehung nimmst zum Beispiel, und ich habe gerade kurz an Massagen gedacht, weil ich ja gelernte Physiotherapeutin bin, jemandem eine Massage zu geben, ne, was würde ich dafür bezahlen, also was würde, ne, also Kosten nutzen und eine zu bekommen, was würde ich wiederum dafür bezahlen, das ist auch nicht ganz gleich, würde ich sagen. Also man könnte jetzt zum Beispiel kostenlos sogar sagen, ich gebe gerne meinem Partner oder meinem Kind mal eine Massage.
Aber es geht ja eher,
aber wenn ich eine gute kriegen soll, wäre ich schon bereit, viel zu bezahlen.
Es geht ja aber so
aber ich glaube, das ist nämlich das Problem bei Social Media, weil es nämlich gar nicht wirklich, also weil wir es gar nicht als Produkt wahrnehmen, sondern eben auf einer Beziehung
nicht mehr wahrnehmen. Es war so gedacht und es ist
Nee, natürlich.
Also es ist daraus ja ein Produkt geworden.
Natürlich.
Quasi. Wie Google. Ja, komplett. Also wir haben Dinge gegoogelt, weil wir irgendwas rausfinden wollten. Und heute muss ich mich gefühlt durch Seiten von Anzeigen quetschen. Und das Gleiche wird mit ChatGPT passieren. So, ich will die Antwort auf, wann öffnet denn eigentlich Hagenbeck? Und dann kriege ich demnächst erstmal die Öffnungszeiten von irgendwelchen Werbepartnern, die dafür bezahlen, dass deren Öffnungszeiten zuerst angezeigt werden. Hey, willst du nicht lieber in den Wildpark? Der ist viel cooler. Weil, so.
Nee, stimmt nicht, also, ja.
Ist auch nur eine Frage der Zeit. Also ja, aber ich zahle jetzt für Meta, wollte ich noch gesagt haben.
Du zahlst jetzt, damit du keine Werbung...
7,99 Euro wollen sie dafür haben. Mal gucken. Angeblich, habe ich nicht so ganz verstanden, auch für WhatsApp.
Gar keine Werbung,
null? Ich bin gespannt. Also eigentlich null Werbung.
Aber Berichte, weil das wäre es mir 7 Euro wert. Das wäre mir 7 Euro wert. Man hat ja nur noch Werbung.
Also es ist immer noch so Content.
Und auch nicht diese Werbung, wo ein Influencer mal eben schnell die Ninja-Maschine im Hintergrund zeigt.
Das wäre eine Anzeige, das dürfte nicht. Genau, also was, glaube ich, noch oder was noch kommt, ist so Leute, die mir vorgeschlagen werden. Mhm. So, da bin ich gespannt, weil das ist ja so eine Grauzone zwischen, ist es jetzt eine Anzeige, also bezahlen die dafür oder ist das organisch, weil ich eh darauf stehe. Darauf
bin ich gespannt. Ja genau, diese Grauzone wird aber zunehmen, oder? Wenn jetzt alle für Meta, wenn die viele sagen, naja, komm, gerade auch für die Kinder, kommen dann Werbung raus, ich bezahle das. Aber dann wird doch die Schleichwerbung, sage ich jetzt mal, zunehmen.
Dürfte vermutlich. Ja nicht, weil sobald es Werbung ist, müsste es rausgefiltert sein.
Das Product Placement.
Ja, wenn es als Anzeige markiert ist, aber wenn der Influencer trotzdem Geld bekommen hat von Pepsi, dass er eben halt total gerne und viel Pepsi trinkt beim Training, dann ist es keine offizielle Anzeige.
Er muss es als Anzeige deklarieren mittlerweile.
Das ja, wenn er Geld bekommen hat, ne?
Immer.
Da wird's vielleicht
also ich muss ja schon deklarieren, wenn irgendwas keine Anzeige ist. So, wenn ich jetzt hier die Zeitschrift, die meine Kinder lesen, die ich total toll finde, wenn ich sage, hey, ich finde die total toll, muss ich reinschreiben, dass es keine bezahlte Anzeige ist.
Ah, okay. Okay, na gut. Okay, gespannt. Jetzt müssen wir aber doch langsam zurück zu unserem Thema.
Genau, das hängt miteinander zusammen, aber gut. Kommen wir ja noch drauf.
Ich wollte noch mal auf deinen Hintergrund eingehen. Du hast, habe ich gesehen, in der Bundeszentrale für politische Bildung gearbeitet und warst da in Uganda unter anderem und in Südafrika und hast auch ESG-Prüfungen in einer großen Wirtschaftsprüfung bzw. Unternehmensberatung gemacht. Wie würdest du sagen, bringst du diese Erfahrung in deine Arbeit heute mit ein? Was kannst du anders, machst du anders als andere, die das so nicht hatten?
Ich glaube, eine Sache ist, also ich habe ja Politikwissenschaften studiert und dann bei der Bundeszentrale für politische Bildung zu arbeiten, das war natürlich so ein ganz großer Traum. Das ist ja die Einrichtung dann sozusagen für Leute. Und was ich aber sehr spannend fand, als ich damals dort angefangen habe, war es auch ein großes Thema zu sagen, diese Bundeszentrale, viele kennen das ja vielleicht aus der Schule, diese Bücher und Heftchen und so weiter, dass man sagt, die erreicht man ja schon ganz gut, die Leute, also mit der politischen Bildung, die auch wollen. Und was ist eigentlich mit all denjenigen, die nicht so den Zugang dazu haben? Und da gab es damals eine neu gegründete Gruppe, nämlich zu sagen, gibt es auch andere Formate? Und was ich noch viel interessanter finde, gibt es andere Themen irgendwie? Gibt es jemanden, also es geht ganz viel darum, um Menschen mit Zuwanderung, deren Sprachkenntnisse, Deutschsprachkenntnisse vielleicht auch nicht so gut sind. Also finden wir andere Formate, aber auch zu überlegen, was sind denn die Themen, die sie befassen? Und ich glaube, das ist immer etwas, was man sozusagen gut gebrauchen kann. Was ist eigentlich das Thema? Das frage ich mich ja täglich quasi in meiner Arbeit. Was ist das Thema dieser Person? Mit was schlägt die sich gerade rum? Was und wo habe ich dann einen Zugang mit meinem Thema, mit meinem Anliegen, das ich reinbringen möchte? Und das kann ich, glaube ich, ganz gut einbringen. Und das hat mich meine sozusagen Aufenthalte in afrikanischen Ländern einfach immer interessiert über dieses, ja, also das Bild von afrikanischen Ländern bei uns ist ja oft noch, ne, die sind da, sitzen da in Armut irgendwo im Sand und das läuft alles nicht und die sind korrupt und so und die kriegen das auch nicht so auf die Kette. Erstmal selber zu erfahren, wie leben die da eigentlich, was machen die da, und dann bricht dieses Bild zum Glück natürlich sehr schnell auf. Aber da eben auch zu verstehen, warum ist das, was haben diese kolonialen Strukturen, und da sind wir auch wieder bei unserem Wirtschaftssystem, was wir so vielen ja über Jahrhunderte schon aufgedrückt haben. Und das eben in weitesten Teilen auf Ausbeutung beruht. Auch da hilft es dir dann wieder besser zu verstehen, warum sind bestimmte Dinge so, wie kann man vielleicht zu Lösungen kommen. Und eigentlich hätte ja auch, das habe ich auch teilweise bei PwC betreuen können, ein großes Projekt für erneuerbare Energieprojekte in afrikanischen Ländern. Das ist ja ein unglaubliches Potenzial. Also der gesamte Kontinent, ich hatte es kurz vor Marokko noch gehört, die, wenn die weiter investieren können, werden sie eines der ersten Länder sein, die sich autark auch von dem, was sie an erneuerbaren Energien im Land, hauptsächlich Windenergie, ist es, glaube ich, herstellen, sozusagen versorgen können. Und das wäre ja unser Traum eigentlich, dass wir uns autark mit Energie versorgen könnten. Und das ist manchmal auch wieder schade, dass das nicht genutzt wird, dieses Potenzial, was der Kontinent hat. Aber ich glaube, so versuche ich, diese Dinge zusammenzubringen. So ein bisschen dieses Kennenlernen der anderen Perspektiven, das finde ich, glaube ich, immer sehr, sehr wichtig.
Es geht dann wieder auf die kambrische Explosion, so zum Thema Vielfalt, finde ich. Also ja, all diese Stereotypen, Denkmuster, so unser weißer Kolonialismus, so wenn wir nicht da wären, dann würde es denen ganz schlecht gehen. Ganz im Gegenteil, glaube ich, häufig. Aber ja, das aufzubrechen und eben wieder diesen Blick auf Vielfalt zu legen. Du hattest vorhin schon über Biodiversität gesprochen. Darüber hatten wir schon mit Gunter Schäfer von Arete mal gesprochen, die das auch sich als Thema mitgenommen haben, um zu sagen, warum sind eigentlich nachhaltige Geldanlagen wichtig? So, weil ESG ist für viele Verbraucher verbrannt, aber die Biodiversität ist für uns alle wichtig. Also er hatte schöne ein paar Beispiele mitgebracht. Mhm. Genau, also dass wir alle so in der Woche, glaube ich, eine Kreditkarte an Plastik essen. Und so Dinge.
Ja, ich fand das Beispiel sehr schön, wo ein Supermarkt alle Produkte rausgenommen hat, die von Bienen oder irgendwie mit Tieren, glaube ich, war es, in Verbindung stand, in irgendeiner Form. Und dann war da irgendwie nichts mehr. Ja.
Bienen, genau. Ja, es waren Bienen. Bienen, ne? Ja, genau.
Waren Bienen, okay.
Wie, du hast gesagt, dass du auch mit deinen Kunden darüber sprichst. Wie bringst du das Thema Biodiversität da ein als wirtschaftliches Thema?
Ja, ich hatte ja einmal schon kurz genannt, was wir oft machen, ist diese sogenannte Wesentlichkeitsanalyse. Das ist die Grundlage dann auch für eine Berichterstattung. Und da gehst du so eine Art Fragenkatalog oder Themenkatalog durch. Und natürlich ist ein Thema, erst kommt Klima, dann kommt Biodiversität, ich glaube Verschmutzung, dann Biodiversität irgendwann. Und das war ganz interessant auch, dass manche Unternehmen gesagt haben, ja, wir haben das gemacht und da kam jetzt Biodiversität raus, aber damit haben wir doch gar nichts zu tun. Irgendwie so. Das ist auf jeden Fall noch so ein Thema, wo man denkt, oder wo viele Unternehmen denken, ja, Emissionen und so haben wir schon. Nee, aber mit Biodiversität haben wir ja nichts zu tun. Und das ist, glaube ich, so für viele, wenn man jetzt nicht gerade Kaffee, Kakao irgendwie anbaut oder Agrar, nochmal schwierig zu verstehen, wo die Verbindung und auch ist. Und es gab gerade, ich glaube, vor 4-5 Wochen kam der Report raus von IPBES, also es gibt dieses IPCC, das ist immer für die Klimareports, und dann gibt es dasselbe nochmal, dieses Panel für Biodiversität, die auch gesagt haben, alle Unternehmen haben einen Bezug und hängen eigentlich, wir alle hängen ab von Biodiversität und Biodiversitätsleistung oder Ökosystemleistung, also sauberes Wasser, saubere Luft, Boden, das brauchen wir ja alle in der einen oder anderen Form. Aber ich glaube, da ist es erst nochmal wirklich wichtig für Unternehmen zu verstehen, wo üben sie eben diesen Druck auf die Biodiversität, also wo haben sie negative Auswirkungen. Das kann sein eben durch das Land, was sie nutzen, aber auch ihren Beitrag zum Klimawandel. Also der Klimawandel ist eigentlich der größte Treiber für Biodiversitätsverlust. Und auf der anderen Seite dann auch, das versuche ich eher darzustellen, weil ich einfach hoffe, dass Unternehmen da ein bisschen offener sind, zu sagen, was sind eure Risiken aus dem Bereich Biodiversität? Und da gibt es natürlich schon einige, die sagen, ist uns auch schon mal aufgefallen, Rohstoffpreise steigen oder wir brauchen einen Rohstoff zum Beispiel in einer bestimmten Form oder in einem bestimmten hohen Niveau. Also das soll biologisch sein, organic. Und den bekommen wir teilweise gar nicht mehr. Also wir müssen uns auf die Suche machen nach anderen Lieferanten oder wir müssen mit den Lieferanten gemeinsam Lösungen entwickeln, weil das gar nicht mehr machbar ist, diesen Rohstoff uns zu liefern. Also da merken Sie schon langsam so Schnittstellen. Das ist auch immer noch ein bisschen weit weg, interessanterweise für Unternehmen. Wenn das nicht so im nächsten Quartal aufschlägt, dann ist alles andere erstmal wichtiger. Aber ich glaube, das wird auf Dauer nicht mehr zu halten sein, sondern da merken Sie schon auch, wir haben da Druck und müssen uns um die Rohstoffe beispielsweise kümmern. Denn sonst gibt's die irgendwann nicht mehr und dann ist das Produkt vielleicht obsolet.
hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das da so mit reingehört. Das sind diese Wesentlichkeitsanalyse, sind dann diese neuen Parameter, nee, du hattest sie anders genannt.
Standards.
Genau, diese neuen Punkte, die abgefragt werden. Also Emissionen, Biodiversität, was sind die anderen?
Ach so, das sind genau, also was wir dann eben machen, sind Standards. Wir hatten ja ursprünglich schon mal gesprochen über diese CSRD, die abgeschafft wurde. Die hatte aber eigentlich, und die gibt es schon auch noch, aber wie gesagt, viele sind ja jetzt nicht mehr berichtspflichtig, sogenannte Berichtsstandards. Und das sind jetzt in diesem Fall der CSRD 12, 2 allgemeine und 10 sind thematisch. Also es ist eben Klima, Verschmutzung, Einsatz von Ressourcen, Circular Economy, die Biodiversität und dann gibt es die sozialen Faktoren. Da soll ich mir angucken, was ist mit meinen eigenen Mitarbeitern und was ist mit den Mitarbeitern in der Lieferkette. Und die anderen beiden Gruppen, die ich mir da noch anschauen soll, sind sogenannte Affected Communities. Also wen befasse ich vielleicht noch, wenn ich an Pestizide denke, wer wohnt vielleicht um dieses Feld herum beispielsweise. Und das dritte sind dann die Verbraucher und Endnutzer. Also das sind die E, die Environmental, dann S und das letzte ist G. Deswegen, du hattest ja auch die Abkürzung ESG genutzt. Das ist dann G für Governance, also gute Unternehmensführung. Da kommt dann noch rein Korruption bzw. Antikorruption. Gibt es dann so eine Policy, Unternehmenskultur, aber auch das Management der Lieferantenbeziehung, Tierwohl. Das hat man in diesem letzten Punkt zusammengefasst. Und wenn ich also sage, ich möchte, ihr hattet eben auch erwähnt, den DNK nehmen, da gibt es jetzt auch ein neues Berichterstattungsformat oder Standard, der freiwillige Standard, VSME ist das dann, Voluntary Standard for Small and Medium-Sized Companies. Der ist angelehnt an diese Themen, die ich auch gerade genannt habe. Also je größer das Unternehmen ist, umso mehr muss ich natürlich auch prüfen. Und wahrscheinlich sind dann auch meine Lieferketten komplexer. Je kleiner das Unternehmen ist, umso mehr Themen sozusagen sind dann auch erstmal zurückgestellt, dass ich vielleicht sage, naja, Affected Communities, fokussiere dich erstmal wirklich auf die Kernthemen, Emissionen beispielsweise, eigene Mitarbeiter, Mitarbeiter in der Lieferkette. Und das geht man dann eben am Anfang einmal durch, all diese Themen, die dann nochmal, natürlich, es wären ja nicht europäische Standards, wenn sie nicht auch noch Unterthemen und Unterunterthemen hätten. Das heißt, ich gehe dann nochmal tiefer rein. Also zum Beispiel bei Arbeitsbedingungen habe ich dann wirklich relativ kleinteilig Arbeitszeit, Gesundheit beispielsweise, faire Bezahlung und muss mich zu jedem Thema im Grunde genommen positionieren und sagen, was ist eben die Auswirkung meines Unternehmens, zum Beispiel auf Arbeitszeit. Habe ich Betriebe, in denen Schichtarbeit herrscht, Nachtarbeit, dann schreibe ich eben rein, dass das vorkommt. Und was ist das Risiko? Also habe ich zum Beispiel auch Probleme, Fachkräfte zu gewinnen? Oder ist es ein Betrieb mit schweren Gerät und Maschinen? Dann muss ich halt zum Beispiel Schulungen machen dazu, Gesundheitsvorsorge, all diese Dinge. Und das ist schon ein bisschen aufwendig, würde ich sagen, aber es lohnt sich tatsächlich, weil dann am Ende diese Liste herauskommt, die dann für all diese Standards gilt, wo ich sagen kann, das sind wirklich Risiken und Impacts, um die kümmere ich mich jetzt, liebe Bank, lieber Investor, wer auch immer das sozusagen wissen möchte. Und dann kann ich sie eben in dem letzten Schritt in diesem Bericht dann auch zusammenfassen, sodass dann auch Investoren, Banken oder auch eben ein öffentlicher Anleger, der eventuell interessiert ist oder Konsument, das auch transparent nachvollziehen kann. Das ist eigentlich die Idee der Berichterstattung.
Voll gut.
Klingt aufwendig, aber es ist machbar. Also ich habe auch zum Beispiel jetzt ein kleineres Unternehmen, unter 100 Mitarbeitende und die haben diesen Fall, dass sie Großkunden haben und diese großen Kunden sagen, wir hätten aber gerne, dass ihr nach EcoVadis zertifiziert seid. Das ist eine sogenannte, euch sagt das wahrscheinlich was, im Grunde genommen eine Rating-Plattform, auf der ich deine... Genau, also EcoVadis ist ein Unternehmen, was andere Unternehmen wiederum rankt, also eine Zertifizierung gibt auf einer Skala von 1 bis 100, die dann sagt, okay, du hast jetzt zum Beispiel 55 Punkte erreicht, damit hast du einen Bronzestatus und jemand, der etwas besser ist, hat dann irgendwie 65 Punkte und viele große Unternehmen nutzen eigentlich nur EcoVadis. Das hat sich so ein bisschen als der die Zertifizierung herausgestellt, zu sagen, alle meine Lieferanten sollen nach EcoVadis zertifiziert sein. Damit lagern sie teilweise auch so ein bisschen ihre eigenen Probleme und Verpflichtungen aus. Es sollte eigentlich so nicht der Fall sein, aber es gibt auch viele Unternehmen, die sagen, ich helfe meinen Lieferanten auch. Und das muss auch nicht im ersten Jahr der Zusammenarbeit sein. Da haben wir eine Weile Zeit. Und wie gesagt, eines dieser kleineren Unternehmen steht jetzt für diese Herausforderung, den sogenannten EcoVadis-Fragebogen auszufüllen und hofft dann natürlich am Ende auch genug Punkte zu erreichen, um diese Zertifizierung zu bekommen, damit sie weiter mit ihrem großen Kunden arbeiten können. Also das sind auch so Effekte, die, wo man sagt, ja, CSRD ist weg, aber die nachhaltigen Themen und auch diese Transparenzfrage ist damit nicht vom Tisch.
Und es ist ja auch ein einmaliger Aufwand, das quasi aufzusetzen. Also für die folgenden Jahre, wenn ich das brauche, weiß ich ja schon, was ich brauche. Ja. Also ich muss an unser CSE-Siegel denken. So, das war beim ersten Mal auch so, was wir da alles liefern müssen. Und heute ist es einfach nur quasi nochmal eben abfragen, den Punkt. So, also da, weiß nicht, korrigiere mich, Anja, aber ich glaube, der Aufwand ist halt deutlich
weniger geringer. Aufwand geworden, ja. Und wir hatten das gerade schon, diese ganzen Fragen. Also ein gutes Beispiel war ja zum Beispiel, wir haben Nachtschichten, was müssen wir da jetzt beachten für unsere Mitarbeitenden? Nachhaltigkeit ist ja immer nicht nur in eine Richtung, sondern in so viele Richtungen. Und es bleibt ja nachhaltig, wenn ich dann dafür sorge, dass die Mitarbeitenden, die Nachtschicht machen müssen, vielleicht unter bestmöglichen Bedingungen Nachtschicht machen, weil dann bleiben sie möglichst lange erhalten. Ne? Es geht ja nicht nur darum, nach außen, hey, hier guckt mal Leute, wir machen das nett, die haben es hier gut, das ist nett, sondern ich habe ja wirklich auch ganz großen Nutzen davon, wenn ich mir all die Themen einmal auf den Tisch schon überlege, wie ist das für den einzelnen Mitarbeitenden, wie ist das fürs Tier, wie ist das für die Umwelt, weil es ja nur mir, also nicht nur, aber eben auch ganz doll mir nützt. Und das ist etwas, was ich auch noch nicht verstehe. Wie ich dann meine Mitarbeitenden derartig ausbeute, die gehen dann und dann brauche ich einen neuen, der muss eingearbeitet werden und macht wieder keinen guten Job, brauche ich doch nochmal einen neuen. Und das ist
aber nicht
am Ende
quantifizierbar. Humankapital. Ja, genau. Ich meine, warum heißen Humankapital schon dieses Wort macht mich wütend.
Das ist ja nur eine. So. Wenn wir in den Sozialen sind, ist das ja nur der eine Punkt. Ne? Aber die Umwelt, klar, merke ich das jetzt nicht direkt in meinem Unternehmen, wenn ich der Umwelt was Gutes getan habe. Aber es kommt doch mir, meinen Liebsten, meiner Familie, meinen Mitarbeitenden, eben der ganzen Umwelt zugute, sozusagen. Ich finde es wirklich ein bisschen traurig, dass wir da so kurz denken.
Ja, die auch sagen, na, Helene hat es auch schon gesagt, der Begriff, den wir ja auch haben dafür, oder unser System zwingt uns ja auch immer noch mehr zu produzieren, mehr zu verkaufen. Und darauf beruht ja unser System, alle unsere Berechnungen. Und ich finde schön, diese so eine Art vielleicht Gegenbewegung, die es dazu gibt, zu sagen, was wir eigentlich ja nicht messen sollen, ist Wohlstand, nicht materieller Wohlstand, sondern Wohlergehen. Dass ich genau mit einbeziehe, wenn ich draußen saubere Luft habe, dann hilft mir das ja genauso. Aber sowas kommt ja nirgendwo vor. Es wird nirgendwo als eine positive Leistung irgendwie verkauft. Es wird von der Natur vorausgesetzt, dass sie uns das liefern. Wir tun nichts dafür, im Gegenteil. Und dann haben wir, ich weiß es nicht, wie viele tausend Menschen im Jahr sterben an der Luftverschmutzung allein. Und das fand ich schön zu sehen. In Paris hatten sie ja auch Kommunalwahlen gerade und wie die da mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren sind, was Paris geschafft hat irgendwie. Und dass jemand auch gesagt hat, diese Frau, also die ehemalige Bürgermeisterin, hat dadurch eigentlich tausend von Menschen das Leben gerettet. Dadurch, dass sie ja durch die Maßnahmen, dazu gibt es auch ganz tolle Aufnahmen, die das gemessen haben, was die Luftverschmutzung in Paris war vor all diesen Maßnahmen und wie sie heute ist, was die Wasserqualität ist beispielsweise. Also ich finde, Helene, da gibt es ein paar Beispiele, die einen ja so ein bisschen hochziehen, dass es ja möglich ist. Wir müssen es nur wollen. Ne? Das ist die Frage, sie hat ja SUVs, glaube ich, verbannt. Da gehen ja Leute hierfür auf die Straße, dass das nicht passieren darf. Fahren auf der Straße wahrscheinlich. Die würden nicht, glaube ich, zu Fuß protestieren. Aber das ist ja so ein Thema, dieses auch immer, was den Grünen ja auch immer vorgeworfen wird. Ich esse doch die Wurst, die ich essen will, oder den Döner, den ich essen will, irgendwie. Ich sage, ja klar, du kannst auch das große Auto fahren, aber dann zahl auch dafür. Ne? Das
ja, richtig.
Vergessen wir ein bisschen.
Und das bepreisen wir auch nicht richtig, weil also so das Thema Humankapital und
also echte Preise, ne? Da gibt's ja auch
Menschen.
Ja, genau.
Ja, also auch einfach für genau das. Also ich müsste nochmal nachgucken, aber ich glaube, in Holland war es zumindest mal so, dass die Kfz-Steuer sich am Hubraum des Wagens bemisst. Also je größer der Wagen, desto mehr Steuern zahlen wir. Und Total fair. Ich meine, so ein riesen SUV hat halt einen höheren Verschleiß der Straße. So, also zahlt der halt auch mehr als so ein kleiner Smart. Fände ich.
Parkraum weg beispielsweise.
Ja,
genau. Ne?
Ja, das ist so. Auch die Unfälle sind gefährlicher mit diesen großen Autos, ne? Wenn die jetzt hier besonders schnell werden und besonders groß sind, also viel Wucht aufbringen und so. Und diese Unfälle sind auch wieder unfassbar teuer dann, ne? Wenn man dann die Menschen, wenn man dann die Krankenhausbehandlungen der Leute oder die Schäden an. Ja, ja, absolut.
Die Unfälle mit SUVs sind deutlich tödlicher als mit anderen.
Auf jeden Fall.
Also egal, ob fürs, weil du sonst, früher bist du über die Motorhaube geflogen, jetzt bist du drunter.
Bist du drunter.
Ja, oh Gott, ja. Schrecklich. Mhm.
Ja, aber das ist alles, was wir nicht bepreisen. Ja, genau, ich finde das auch. Also ich hatte, vielleicht ganz schön so zum Abschluss, ich hatte auf der Tagung eine Diskussion mit einem Kollegen über das Thema Nudging von Richard Thaler und Cass Sunstein. Ist ein tolles Buch und das Konzept des Nudging sagt, dass wir Menschen über kleine Dinge, die wir so tun, dazu bringen, was denn gut ist. Also in der Kantine steht das gesunde Essen in der Auslage oder in dem, wo die Essensausgabe ist, vor dem ungesunden Essen. Das beste Beispiel finde ich immer noch auf Männertoiletten in den Pissoirs haben sie kleine Netze gemalt, dass die Männer halt ins Tor treffen, was dazu führt, dass die nicht mehr so viel daneben pinkeln. So ein Opt-out-Verfahren, wie es in vielen Ländern ist, für die Altersvorsorge. Du bist automatisch drin, du kannst aber sagen, nee, will ich nicht, da musst du aber was für tun. Ich glaube, in Österreich ist auch Organspende ein Opt-out-Verfahren. Mhm. Also du bist automatisch Organspender, es sei denn, du entscheidest dich aktiv dagegen.
Also das Gute ist quasi automatisch, das weniger Gute wäre mit einem Aufwand verbunden.
Genau. Also so bringt man Menschen ohne große Gesetze dazu, Gute, das Richtige zu tun. Zwischen gut und gerecht mal nicht definiert wissen wollen. So, und der sagt, Nudging ist eigentlich auch nur ein Konzept des neoliberalen Wirtschaftens, in dem nämlich quasi wieder, also der Markt wird schon regeln und der Markt regelt nicht, deswegen mache ich jetzt so kleine Dinge. Und eigentlich ist das Nudging, also libertärer Paternalismus, also so, ich weiß doch, was für dich gut ist und ich sag's dir und dann wirst du schon das Richtige tun. Und wir hatten eine wirklich gute Diskussion darüber und ich bin bei ihm, dass das quasi so auf gesellschaftlicher Ebene nicht gut ist, zu sagen so, hey, das liegt dann doch wieder in jedem Einzelnen, das gesunde Essen zu essen, sondern es braucht dann doch wieder mehr Regulierung, als die Neoliberalen da gern hätten. Also da ist nämlich der Markt regelt und wir brauchen keine Gesetze und keine Regulierung. Das wird schon alles gut gehen. Aber im Kleinen finde ich Nudging total gut. Wie eben, also dann wäre halt eine höhere Kfz-Steuer für SUVs, wäre halt ein Nudging, wenn man sagt, okay, du kannst dir das leisten, ist halt dann teurer. Und das würde halt dazu führen, dass viele wahrscheinlich oder vielleicht keinen SUV kaufen, weil sie sagen, ich will eigentlich nur ein Auto. Ja, dann ist es halt 5 Zentimeter niedriger und ein bisschen kürzer. So, aber puh, spare ich jetzt doch einiges. Deswegen bin ich mittlerweile vielleicht ein bisschen konträrer dem Nudging gegenüber, aber ich finde es in vielen Dingen immer noch wirklich sinnig. Also dann spricht man immer von Verboten, aber am Ende sind es keine Verbote, sondern es ist einfach eine Bepreisung von regulärem Verhalten.
Hatten wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, ne, dass es ja eigentlich verrückt ist, dass das sozusagen fairer, gesünder produzierte mit weniger Chemikalien dann teurer ist. Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, wenn ich mir überlege, dass ja auch diese Düngemittel und Pestizide auch Geld kosten. Deswegen weiß ich manchmal nicht, wie das sein kann, auch dass Hafermilch oder Haferdrink, darf man ja, glaube ich, nur sagen, teurer ist, weil ja gar keine Tiere involviert sind, um die ich mich kümmern muss, die ja Platz brauchen und so. Mir geht das irgendwie gar nicht in den Kopf, wie das dann eigentlich
die
teurer
fressen,
sein kann.
Übrigens. Die müssen sich von irgendwas ernähren,
ja,
diese Tiere.
Ne?
Das in Drink dann, ja, wo wir einen ganzen Arbeitsschritt Ausbeutungsschritt
irgendwie
in dem
schwierig,
Fall.
Ne?
Ja, ja.
Aber ich glaube, es ist bei dem Nudging ja eher die Frage, ob ich es möchte. Und da sehe ich unsere Politik immer als sehr, sehr zögerlich an, zu schnell in diesen, also ich glaube, das haben wirklich viele Grüne schmerzhaft mitgemacht, dass man zu schnell dann in diese Richtung kommt. Du lässt den Leuten nicht die Wahl. Das ist ja auch dieses Thema, wo Leute sich schnell aufs Blut irgendwie bekriegen bei der Zuckersteuer. Zu sagen, macht einfach nur Sinn. Fast alle Länder, ich glaube, fast alle um uns herum haben eine Zuckersteuer und ein Tempolimit. Ja,
und man kann dann messen, wie viel Nutzen das am Ende dann auch wirklich für den einzelnen Menschen hat. Da gibt es ja Studien und Abhandlungen drüber.
Was ja nicht bedeutet, dass man keine Kekse mehr essen darf. Es ging ja also meines Wissens um den Zucker in Getränken, in Limonaden. Ne? Also du kannst
ja glaube ich. Aber abgesehen davon so. Darf man ja alles essen, sondern es ist dann eben ein wenig luxuriöser. Also ich kann auch immer nicht so gut damit leben, dass viele Menschen sagen, gesunde Ernährung sei sehr teuer. Ja, vielleicht, wenn wir jetzt wirklich über Biosiegel und sowas nachdenken. Aber erstmal grundsätzlich ist der Apfel nicht teurer als der Schokokeks. So, den kann ich prima essen, der ist super gesund oder noch schlimmer eben ein Stück Fleisch oder verarbeitetes Fleisch. Das ist nämlich alles auch sehr teuer und letztlich ist es eben zunächst erstmal nicht teurer, sich gesund zu ernähren, das ist erstmal günstiger, aber das soll gar nicht unser Thema sein. Ich fand es nur ganz passend gerade.
Ja, ja.
Ja, also wir wollen keine Verbote, also wobei das ja auch geframed ist, ne? Also das, ich meine, gerade steigen die Benzinpreise wie noch was, so Dieselsubventionen, wo sind da die ganzen Bauern, warum werden da nicht, keine Ahnung, irgendwelche Strohpuppen vom Galgen gehangen, so, also die Medien haben ja ganz viel Macht, wie sie Dinge framen, einfach, also gerade gestern noch einen Kommentar von einem Schwurbler gestoßen.
Oha, Vorsicht, nicht reproduzieren.
So, der halt quasi, der irgendwas schreibt und als Quelle zwei News-Artikel nimmt. Und ich denke mir schon so, okay, das war's. Also einfach das als seriöse, also wie weit muss ich gekommen sein, wenn ich das als seriöse Quelle nehme und dann ja wirklich nur noch schwurbel?
Mhm. Ja, es ist halt ja auch irgendwie, der auch guter Journalismus kostet ja etwas. Und das ist natürlich auch wieder so eine Frage. Und ich finde ja soziale Medien auch nicht schlimm, das nutzen wir ja alle, aber keiner von uns ist eine Journalistin. Also das, was ich von mir gebe, ist immer meine Meinung. Und was ich vielleicht auf LinkedIn von mir gebe, ist zumindest meine Fachmeinung. Aber Journalismus ist das ja nicht. Also wenn ich mich über ein Thema informieren will, dann muss ich ja eben mir seriöse Quellen suchen und nicht irgendwen, der denkt, er hat sich dazu, fühlt sich berufen, ein Video zu machen und die Meinung zu teilen. Aber das macht es natürlich auch eben für unsere Themen noch mal schwieriger, glaube ich.
Wir sind ja auch kein journalistischer Podcast. Also wir haben ja eine Hörerbasis, die uns genau aus dem Grund hört, weil wir das machen, was wir machen. So, also ich will ja jetzt keinen AfD-Wähler da draußen überzeugen, das nicht mehr zu tun. Werde ich auch nicht, weil der wird diesen Podcast niemals hören.
Und ihr habt ja auch meistens eine Person. Natürlich kann man da ja auch kritisch nachfragen. Aber ich hätte es jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn jetzt zum Beispiel jemand von einem Unternehmen, der hätte mit Sicherheit auf vieles, was ich jetzt sagen würde, geantwortet, wer soll das bezahlen? Wie soll ich das auch noch machen? Also das finde ich gar nicht schlimm. Insofern jemanden dann zu haben, genau, wie kann ich den vielleicht auch versuchen zu überzeugen, doch diese Dinge zu finden? Das tue ich ja nun mal auch eben in meiner Arbeit, dass ich auch ganz selten, du hattest es am Anfang ja auch gefragt, ne, ob die Leute das gerne wollen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich will mich keiner sozusagen, aber sie müssen es dann teilweise doch machen. Und wie gesagt, niemand ist, den ich erlebe, mit Absicht da irgendwie nicht nachhaltig, sondern man fühlt sich einfach in diesen Zwängen, in den unternehmerischen Zwängen zu sein, naja, am Ende des Monats müssen wir hier einfach mit Geld machen. Und wenn ich jetzt zusätzlich Geld für diese Sachen ausgeben muss, passt erstmal irgendwie nicht. Aber das ist dann mein Job, auch zu erklären, dass das doch zusammenkommen kann.
Ich finde, das ist ein tolles Schlusswort. Sei denn, hast du noch eine Frage, Anja?
Nein, habe ich nicht. Ich wollte aber auch sagen, dass wir leider ein tolles Schlusswort brauchen, denn ich hätte das jetzt auch noch sehr viel länger weiterführen können. Aber wir müssen leider langsam zum Ende kommen, fürchte ich. Und ja, da war richtig viel drin. Da war richtig viel Mehrwert drin und das auf so einer herrlich menschlichen Ebene. Vielen, vielen Dank, Katrin, dass du bei uns warst.
Sehr gerne. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Das fand ich toll.
Uns auch. Das war so nahbar. Ich weiß nicht, ob du in unsere Podcasts geguckt hast. Wir haben ja einen Podcast mit Nils.
Das war der erste Podcast 2025. Ich kann gerne nochmal nachschauen.
Sustainuation. Nils Christiansen heißt der, glaube ich, von Sustainuation. Mhm. Die, glaube ich, was Ähnliches machen wie du. Jetzt im Gespräch merke ich, das war noch viel gestellster. Das war, glaube ich, jetzt ganz viel
Wir waren
über deine Arbeit.
Gestellster.
Ohne. Also quasi, wir haben ganz viel über deine Arbeit gesprochen, ohne über deine Arbeit zu sprechen.
Mhm. Ja. Ja, ich bin das aber auch jemand, der sehr gerne sehr viel redet.
Ja, schön, aber gut redet. Also es gibt ja durchaus große Unterschiede. Das war Podcast 27 mit Nils Christiansen. Ich möchte nochmal betonen, dass der ein großartiger Gast war. Wir waren aber damals einfach noch nicht ganz so routiniert, wie wir es heute sind. Und die Gespräche waren noch etwas mehr an einem Skript, sag ich mal, näher
aber,
an den.
Also auch voll gut, weil es quasi ein ähnliches Thema ist, aber wir in eine ganz andere Richtung gegangen sind.
Genau, wir haben jetzt zwei sehr verschiedene Podcasts dazu produziert.
Damals, genau, hatten wir ja wahrscheinlich auch noch eine etwas andere, wie gesagt, es war so eine ganz andere Welt, dass Leute wie ich auf einmal gar nicht wussten, wohin vor Aufträgen. Das hat dann jetzt wieder so ein bisschen abgenommen, natürlich dadurch, dass der Druck raus ist, aber das war auch, also in dieser Bubble tut sich ja auch dann ganz viel. Ne?
Das war sehr schön. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Tschüss,
ja,
liebe Katrin.
Dich auch. Tschüss, Katrin.
Danke, sehr gerne. Tschüss.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.